Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen. Mit diesem Zitat von Max Planck herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. An meiner imaginären Seite, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzig. Hallo und frohes neues Jahr.
Hallo, frohes neues. Mir geht's gut. Gut ins neue Jahr reingerutscht. Ach, du musst dich immer noch vorstellen.
Oh, ja, guter Punkt. Steht auch ganz fett oben auf meiner Notizenliste.
Wir haben das ja geübt. Aus dem Festzelt der Medizin, zugeschaltet aus München. Bastian Deutsch.
Genau, also es ist in der ersten Folge mir schon aufgefallen, als sie fertig war. Ich habe mich nicht vorgestellt. Bei der zweiten Folge wollte ich mich eigentlich schon vorstellen, da habe ich es auch nicht hinbekommen. Nachdem sich der Bene ja schon vorgestellt hatte in der ersten Folge, stelle ich mich nun einmal vor. Also, mein Name ist Sebastian Deutsch. Ich bin Medizinstudent an der Technischen Universität in München. Befinde mich jetzt im letzten Jahr endlich. Ich habe auch echt keine Lust mehr auf Studieren, muss ich sagen. Ich bin jetzt endlich ran an den Braten sozusagen.
Wahre Worte.
Ja, genau. Und befinde mich jetzt aktuell im letzten Drittel meines praktischen Jahres, wo ich dann schon in der Klinik bin, nur kein Geld dafür bekomme. Günstige Arbeitskraft sozusagen. Ja, und erzähle euch, wie ihr schon gemerkt habt, meist etwas zum medizinischen Teil unseres Podcasts. So, jetzt habe ich mich auch endlich mal vorgestellt.
Das ist gut, wo du gerade schon Podcast sagtest. Was haben wir denn heute so im neuen Jahr?
Also, ich habe zwei Themen vorbereitet. Mein erstes Thema heißt süße Sünden. Eigentlich ja passend sozusagen als Anschluss an die Feiertage.
Ja, deshalb hatte ich das
nicht gedacht. Ganz, ja, nicht, es passt nicht so hundertprozentig. Nur der Titel passt eigentlich ganz gut. Dann hatte ich als Auflockerung zwischendurch, ich habe eben von dir erfahren, du hast es dir ja auch schon angeguckt, eine kleine Anekdote zur 36C3 zum Bahnmining. Und zu guter Letzt hätte ich noch Feuchtigkeitscremes gegen Schmerzen.
Das hört sich praktisch an.
Ja, ne? Und was hast du Schönes mitgebracht heute? Ja, als kunterbuntes Potpourri.
Du bist ja auf Weihnachten gegangen mit deinen süßen Sünden. Ich habe mir gedacht, ich suche mir noch was passend zu Silvester raus. Aber natürlich am Anschluss an diese ganze Diskussion mit dürfen wir das mit den Böllern, bin ich auf alternative Lichtshows gegangen. Nämlich mein erstes Thema heißt Like a Prius, but with Lasers.
Ich muss mir da irgendwie die ganze Zeit so einen Transformer vorstellen.
Ja, das war auch sehr hässlich. As intended.
Okay.
Und dann habe ich noch für in die Mitte, ich habe mir aus China WLAN-Switches kommen lassen, so für 3 Euro das Stück, also mit denen ich quasi den Stromfluss per WLAN-Befehl kontrollieren kann, und habe mir daraus eine automatisierte Kaffeemaschine gebastelt, und dazu wollte ich ein bisschen was erzählen.
Nachdem ich dich davon überzeugt hatte, dass Alexa gar nicht so böse ist. Obwohl schon böse, aber trotzdem praktisch.
Ah, tolles Spielzeug, ja. Dann als zweite Sache, das, was ich in dem Weihnachtsspecial schon angekündigt hatte, mit dem Namen Plastik, Miam, Miam, Miam.
Oh ja.
Also ich als Maschinenbauer muss ja immer ein bisschen aufpassen, nämlich es heißt eigentlich Kunststoff. Aber da man immer dazu englische Paper findet und da immer von Plastics, die geringen, habe ich mir gedacht, diese schnöde Vereinfachung darf ich mir erlauben. Und zum Schluss habe ich noch eine Kleinigkeit über Weihnachten oder vor Weihnachten war ja auch kurz die Diskussion wieder aufgeflammt mit dem Tempolimit, ja, nein. Und da hatte ich auf unserem Twitter-Account eine Umfrage gestartet, wie denn da so die Gemütslage zu ist. Und da haben
Stimmt, wie ist die eigentlich ausgegangen?
Ja. Und da wollte ich nochmal drauf zurückkommen und das dann da alles nochmal aufrollen. Ja.
Da bin ich mal gespannt.
Natürlich garniert noch mit einigen Sachen, die ich dazu rausgehe. Also ich habe da noch Unfallstatistiken zu rausgelassen. So dass man sich
Wir wissen doch noch von letzter Folge, schnell fahren kannst du, solange du im SUV sitzt.
Ach, der Kreis schließt sich.
Ja. Gut. Dann fang doch direkt mal mit deinem Laser-Prius an. Ich will nicht wissen, anfangen, was das sein soll.
Ja, krass. Ja, und zwar eigentlich ist das nicht, also es ist diesmal kein Paper oder sowas, sondern es ist ein Patent, das ich so, was mir über den Weg gelaufen ist. Und wieder sind wir bei Tesla. Ja, die Firma tut ja auch sehr viel dafür, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen und ist natürlich auch dafür bekannt, Innovationstreiber zu sein. Und da haben sie tatsächlich was ziemlich, was sich auf den ersten Blick erstmal ziemlich absurd anhört, rausgehauen. Aber dadurch, dass es jetzt halt ein Patent ist, scheint da schon was dran zu sein. Und ich habe mir dieses Patent mal ein bisschen durchgelesen und ja, würde gerne auch mal von dir wissen, ob du dir vorstellen kannst, ob sowas sich durchsetzt, beziehungsweise was man damit noch so alles anfangen kann.
Mhm. Ja, dann hau mal raus, was dieses Patent so Schönes besagt.
Dieses Patent besagt, dass und dieses alte Ärgernis Scheibenwischer bald ein Ende hat. Man hat das ja auch bei dem, also die Diskussion ist aufgekommen, weil bei dem Cybertruck, den Tesla da jetzt vorgestellt hat, nämlich keine Scheibenwischer dran war. Da hat man erst gesagt, ah, das ist ja nur ein Prototyp quasi, die in der Production Vehicle sind natürlich welche dran. Und dann hat jemand Findiges am US-Patentamt tatsächlich so eine Vorlage für ein Patent gefunden, wo es tatsächlich um Laser ging, mit denen man Debris, also tatsächlich Partikel oder halt eben Störteile auf den Scheiben entfernen können soll.
Ja. Okay. Und wie soll das genau funktionieren?
Ja, es ist halt ein Patent, also so ganz genau steht das natürlich nicht in den technischen Details drin, was sie sehen, sondern das Patent geht halt ein bisschen genereller darauf und lässt sich halt, also nicht den Laser an sich, also das Patent heißt Pulsed Laser Cleaning of Debris Accumulated on Glass Articles in Vehicles and Photovoltaic Assemblies.
Ja, okay.
Und damit lassen sie sich nicht jetzt diese Lasereinheit an sich patentieren, sondern das System.
Die Technik sozusagen.
Genau.
Also die Idee mit dem Laser, das Ganze wegzuballern.
Korrekt. Und da ist das schon eine erste Einschränkung. Sagt dem Motto, das haben die jetzt nicht in Palo Alto schon rumliegen und ist good to go. Aber sie haben sich schon mal fortgeschrittene Ideen damit gemacht. Und wie soll das Ganze funktionieren? Da gibt's auch in einem Patent, das hat die Nummer, oh Gott, 16-408,671, falls das jemand nachgucken will, aber wir hängen das ja auch nochmal an wahrscheinlich.
Ja.
Und das ist aber tatsächlich schon aus dem Mai diesen Jahres, letzten Jahres.
Ich wollte gerade sagen, du kannst in die Zukunft schauen, mein Freund.
Doch, das wäre cool. Und zwar haben sie sich da patentieren lassen, dass man halt mit Hilfe dieser Verkehrserkennungskameras und mit denen ja auch Tesla diesen Summon Mode, also das Automated Driving betreibt. Oh Gott, ich muss mit dem Englisch aufpassen, wir sind hier ein deutscher Podcast. also damit dann halt auf verschiedenen Glasflächen Partikel erkennt. Also es geht jetzt nicht, dass sie da das Wasser wegbrutzeln oder sowas, sondern tatsächlich um Partikel. Man munkelt, dass das die ganze Vorbereitung schon ist, weil gerade dieser Cybertruck wurde ja auch groß angekündigt, dass der halt als Mars-Vehicle, wie auch immer, ausgelegt werden soll. Und dann macht das Ganze ja schon mehr Sinn. Vor allen Dingen, wenn man sich dann halt die zweite Zeile hier durchliest, für Photovoltaic Assemblies, dass man dann quasi das um den Staub da irgendwie wegzubekommen.
Ich meine, das wird ja sogar auch auf der Erde, sage ich mal, Sinn machen, dass wenn du irgendwo da dein großes Solarfeld hast, dass dann nicht einer sozusagen mit so einem Fensterabzieher lang gehen muss, sondern du einfach einmal, sag ich mal, Laser an und bzzzt und der ganze Scheiß ist runter.
Ja, und genau das ist ja der Punkt, weil das schreiben sie dann auch in der Zusammenfassung, dass es halt momentan halt chemische Verfahren gibt, um so Schmutz zu entfernen oder halt mit einem Besen quasi drüber gehen. Aber das ist halt ja unpräzise, weil du damit ja halt quasi die ganze Fläche säuberst. Was sie halt machen wollen, ist halt spezifisch durch die Erkennung dieser Debris Detection, wie sie sie nennen, dann halt die Debris zu erkennen und sie dann halt gezielt mit Lasern wegzubringen. wegzubrutzeln. Ja. Ich sträube mich ein bisschen, das zu sagen, aber das tun sie letztendlich. Und das soll halt nicht nur auf der Frontscheibe passieren, sondern halt auch, falls man da mal Solarmodule aufs Dach bringt. Die haben sie auch in dem Patent auch noch so lustig eingemalt, dass man das halt auf die Motorhaube toucht, um für die Frontscheibe halt, aber dann halt auch am vorderen Kotflügel, um halt die Seitenscheiben freizuhalten. Das könnte man damit alles machen. Und sie rechnen sich da halt in Vorteilheim aus, weil das halt wohl eine sehr schonende Methode sein soll, um die Scheiben halt sauber zu bekommen. Ein Problem ist ja da eigentlich quasi, dass da das drängt sich ja quasi auf, nämlich Frontscheibe, wir brezeln da mit dem Laser drauf, dahinter sitzt ja ein Mensch.
Jo.
Und Glas lässt ja Licht durch.
In der Regel schon. Deswegen baut man es ein.
Und das sind ja jetzt, wenn du damit Partikel wegbrennen möchtest, dann musst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Feuer als diese.
Naja, klar.
Was bei uns noch als verkehrsfähigen Laser geht, ohne dass du da Angst haben musst, dass dir das Auge schädigt. Und da sind sie tatsächlich auch schon mit einer Lösung aufgekommen. Sie wollen nämlich eine dünne Indiumoxidschicht aufbringen auf die Scheibe. Und die hat halt den Vorteil, dass sie die Laserlichtfrequenz, die ist ja sehr dezidiert, also Laserlicht hat eine sehr schmale Bandbreite an Licht. Und genau diese Laserlichtfrequenz, die sie nicht, Laserlichtwellenlänge, die sie hier nicht näher nennen, tatsächlich reflektieren soll, aber das andere Licht, das sichtbare Licht, was der Mensch halt, das da durchkommen muss, damit der Mensch sieht, wo er hinfährt quasi, durchlässt.
Mhm. Klingt auf jeden Fall ja schon mal ziemlich interessant eigentlich. Was ich mich nur immer noch frage, ist, wie genau sie das umsetzen wollen mit der Montage bzw. der Umsetzung. Weil ich meine, gut, dafür ist das Patent jetzt auch nicht, aber wenn ich mir vorstelle, okay, also bei einer Photovoltaikanlage zum Beispiel, da kann ich mir noch vorstellen, da montierst du, was weiß ich, pro Solarreihe irgendwie einen Schlitten drauf, wo dann der Laser drin ist und der Schlitten kann dann einfach sozusagen die komplette Reihe abfahren und überall, wo irgendwie Vogelscheiße drauf ist, einfach wegbrutzeln das Ganze. Macht für mich Sinn. Beim Auto kannst du ja eigentlich nicht so einen Schlitten verwenden und ich denke mir halt, wenn du das irgendwie so vorne an die Spitze der Motorhaube irgendwie in Form von so einer, wie ist das früher, so beim Pontiac Firebird oder so, gab es so eine Lufthutze machst und da drin ist dann der Laser, der auf dich gerichtet ist. Könnte man prinzipiell ja auch machen, aber ich denke mir halt, auch wenn du, ich meine gut, wenn die mit dieser, was war das, Indium-Bedampfung oder was weiß ich, sozusagen schon mal den Fahrer vom geblendet werden schützen, ist das ja schon mal gut. Aber ich denke mir, das wird dann ja trotzdem reflektiert. Und
ja.
Was ist mit zum Beispiel Flugzeugen oder so? Ich denke mir,
also
oder auch andere Verkehrsteilnehmer bei den Seitenscheiben. Ich meine zwar, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt zum Beispiel ein Flugzeug triffst, geht wahrscheinlich gegen null. Aber zum Beispiel Fußgänger oder so können ja schon eher getroffen werden. Und ich meine, man kann natürlich, also ich muss dazu sagen, ich kenne mich in Lasertechnik wirklich 0,0 aus. Ich weiß nur aus der Medizin, dass Patienten immer, sobald das Wort Laser fällt, sie es haben wollen. Weil Laser finden alle irgendwie immer gut, das ist echt erstaunlich. Aber zum Beispiel in der Augenheilkunde, da kann man ja Laser einsetzen, die wirklich nur die den Brennpunkt, sage ich mal, in einer sehr definierten Höhe bzw. Abstand von der Lasersonde haben. Das könnte man natürlich versuchen, sodass danach die Streustrahlung so extrem zunimmt, dass du im Prinzip nur noch einen normalen Lichtstrahl hast, der im schlimmsten Fall blendet oder wenn du es außerhalb des sichtbaren Lichtes machst, sogar noch nicht mal wahrnehmbar ist. Aber da wiederum halte ich es für schwer, das umzusetzen, weil du brauchst ja, um, sag ich mal, die Fläche einer kompletten Windschutzscheibe abzudecken, bräuchtest du ja extrem viele Brenntiefen. Das bedeutet, bräuchtest du ja irgendwie ein riesiges Objektiv, um da die verschiedenen Tiefen zu verwirklichen.
Jo, da könntest du tatsächlich, also ich kann mir da auch zwei Sachen vorstellen. Einmal das, was du halt gesagt hast, worauf diese Skizze, die in dem Patent ist, aber ein bisschen hindeutet, da sind die nämlich auch so, eben wie du schon als eigentlich richtig gemutmaßt hast, so in so einer so Aussparung auf der Motorhaube Richtung Frontscheibe gerichtet. Und dann sieht man da so ein, ja, so ein Kegel, der von diesem Punkt ausgeht, in dem halt anscheinend diese Debris-Entfernung möglich sein soll. Und was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass da einfach quasi Laser kumuliert werden drin, also die sich da quasi dann in einem Brennpunkt treffen und somit an dem Punkt dann die Energie verstärkt wird. Es würde halt nicht das Problem lösen, dass du sagst, wo geht der Rest des Lasers dann hin? Was mache ich denn damit? Verletze ich damit irgendjemanden? Aber soweit ist das offensichtlich auch noch nicht, dass das schon alles klar ist, weil du hast vollkommen recht. Also Automobilhersteller, in meinem Jahr in der Industrie habe ich ja quasi da auch schon mal einen Einblick gehabt, sind selbst bei Head-Up-Displays mit der ganzen Hardware, die dafür nötig ist, sehr, sehr zögerlich, weil die so viel Platz wegnimmt. Und wenn man sich jetzt anschaut, man möchte das an den Kotflügel, in die Motorhaube und weiß ich was noch wohin packen, da Laser, die genug Energie haben dafür und dann oder noch dann noch zusätzliche Optiken, man muss die irgendwie noch hinbauen und dann muss man das Ganze auch noch quasi zeitfest auslegen, dass das halt hält und gegen Umwelteinflüsse sicher ist. Also, das wird jetzt nicht sein, was morgen beim Autohändler steht.
Mit Sicherheit nicht. Und ich stelle mir gerade vor, wir hatten ja auch schon öfters das Thema Elektroautos, machst du einmal deine Windschutzscheibe sauber, hast du 100 Kilometer weniger Reichweite.
Oder das wird langsamer. Ja, genau. Spannung abgesackt. Hoppala. Genau.
Ja, also die Idee ist definitiv cool, muss ich sagen. Mal ein anderer Ansatz, weil ich meine, Scheibenwischer schön und gut, sie tun ihren Zweck, aber geil sind sie ja nicht wirklich. Ne?
Ja, du würdest damit ja jetzt auch so keine Scheibenwische ersetzen, weil hier regnet es halt immer noch. Ja, gut, und den stimmt. Regen kriegst du damit, also was willst du damit machen? Dann so auffächern und einmal dann das Wasser verdampfen. Und jeder weiß, wie viel Energie man braucht, um Wasser zu verdampfen. Also.
Naja, eben. Nee, ich habe tatsächlich, als du angefangen hast da mit Scheibenwischer und so, habe ich tatsächlich als erstes überlegt gehabt, ob die da im Prinzip direkt über der Glasscheibe mehr oder weniger eine Art Fächerstrahl machen, der nach oben hin dann irgendwie abgeschlossen ist, sodass erst gar kein Regentropfen auf die Windschutzscheibe kommt. Aber ich meine,
wie so einen schlechten Science-Fiction-Film, wo die Meteoriten so alle runtergeblasen werden vorher.
Ja, genau, so ungefähr. Yeah. Aber das würde natürlich noch viel, viel mehr auf die Batterie gehen.
Ja, lustig. Wobei ich mir als erstes tatsächlich vorstellen kann, dass das nicht in der mobilen Anwendung zum Einsatz kommt, sondern tatsächlich, wenn man irgendwelche Solarmodule sauber halten will, dann könnte ich es mir vorstellen. Ja. Gerade weil ja auch so viel, zum Beispiel die Mars Rover oder eben auf anderen Himmelskörper irgendwelche Vehikel, damit ja schon Probleme haben, dass die Solarkollektoren irgendwann voll stauben. Und die dann quasi verdammt sind irgendwann, weil die Solarkollektoren halt also nicht mehr genug Strom produzieren, damit die Systeme noch am Leben gehalten werden können. Und da könnte man das wahrscheinlich eher mit, ich weiß es nicht.
Ja, ich denke auch, dass es, also für so Solargedöns macht es für mich auch definitiv Sinn, weil ich denke, da ist es wesentlich einfacher zu realisieren, das Ganze. Ich meine, bei Kraftfahrzeugen oder ähnlichem, ich meine, wir haben die Scheibenwischer mit ein bisschen Wischwasser und das funktioniert in der Regel ja schon.
Ja, ich glaube, damit kann man das Thema
halt auch akuter Bedarf.
Ja, genau, damit kann man das Thema auch relativ schnell abwürgen, weil zu teuer und wir haben eine günstige Lösung, die es tut. Und die Sicherheit ist, glaube ich, wirklich, also es gibt Rathausentlüftungen, wo der TÜV schon fast Herzattacken bekommen hat.
Ja, ja, ich weiß.
Und dann kommst du hin und sagst, ah ja, wir spaxen da über Laser drauf. Das möchte ich sehen.
Da geht der Wein zur Mami und will einen Lutscher haben.
Oh Gott. Also, Zukunftsmusik.
Genau. Aber
wirklich cool. Nett. Sowas möchte doch jedes Spielkind haben. Laser am Auto.
Auf jeden Fall. Laser sind immer super.
Ja, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Genau, so schaut's aus. Wo der TÜV-Mitarbeiter schon mal einen Lutscher will, ne?
Oh Gott! Was eine Überleitung. Ich habe mich schon gedacht, wie will er das jetzt geschickt überleiten? Ach ja, ich vergaß, nicht geschickt.
Genau, richtig schön platt. Nee, mein Thema heißt ja süße Sünden. Und auch wenn ich es schon mit den Feiertagen verknüpft hatte, hat es eigentlich wenig damit zu tun. Und zwar geht es mehr um Süßstoffe. Weil mittlerweile ist es ja so, dass in super vielen Sachen Süßstoffe eigentlich drin sind, was ja auch jetzt erstmal nicht verkehrt ist, weil keine Kalorien, aber süß. Allerdings habe ich hier dann ein, beziehungsweise habe ich mir überlegt, so, weil es gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder von wegen, dass die ungesund sind oder sogar krebserregend sein könnten. Und dann hatte ich mal geschaut und dieses Paper ist nicht ganz eigentlich so für unsere Altersgruppe, sage ich mal, weil es kommt nämlich aus dem Journal American Academy of Pediatrics, also für Kinderärzte eigentlich. Und der Titel des Papers ist auch The Use of Non-Nutritive Sweeteners in Children. Also Non-Nutritive Sweeteners, Süßstoff eben, bei Kindern. Aber trotzdem fand ich es echt ganz interessant, was die dazu so gefunden haben. Was ich am besten fand, war, dass sie am Anfang gesagt haben, so, ja, wir wollten eigentlich keinen Review-Artikel machen, aber letztendlich im Methodenteil beschreiben sie, wie sie irgendwie über 4 oder 5 Jahre immer wieder irgendwelche Artikel zu diesem Thema gesammelt haben. Also letztendlich ist es für mich trotzdem ein bisschen ein Review geworden.
Naja, aber eigentlich muss man ja sagen, alles, was für Kinder gilt, ist ja quasi dann die Extremform für das, was für Menschen allgemein gilt, oder nicht? Weil man ja gerade
ja, auf schon. Kinder aufpasst. Und sie sagen sogar auch ein bisschen was dazu, wie es im Allgemeinen dazu steht, zu dem Ganzen. Wobei hier eben auch nochmal beleuchtet wird, wie es mit der Entwicklung sozusagen zusammenhängt. Und jetzt sage ich mal, biochemisch gesehen und so weiter und medizinisch gesehen ist ja, sage ich mal, ab Anfang, Mitte 20 sozusagen entwicklungstechnisch das ganze Zug abgefahren. Und deswegen hier nochmal der Augenmerk eben besonders da drauf. Aber das werde ich auch eher oberflächlich beleuchten, was sie diesbezüglich gesagt haben, weil ja, das eben nur, oder weil es erstens noch nicht sehr valide ist und zweitens, wenn überhaupt, nur für Eltern sozusagen mit Kindern relevant wäre.
Ah, unterstellst du, dass uns keine Eltern hören?
Ja, zumindest nicht mit Kleinkindern, glaube ich.
Hä, wieso? Das fängt doch jetzt an.
Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Naja, also, um wieder zurückzukommen. Die haben, wie gesagt, diese Süßstoffe sich angeschaut. Das Ganze kommt aus Amerika, deswegen kann ich nur sagen, was sie halt auf dem amerikanischen Markt und so weiter herausgefunden haben. Aber ich denke, das lässt sich im Großen und Ganzen auch auf Deutschland bzw. Europa übertragen. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass viele oder einige Süßstoffe schon mal im Verdacht standen, krebserregend zu sein. Und das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, sind die Zyklamate. Das war auch einer der ersten Süßstoffe bzw. Süßstoffgruppen, die zugelassen wurde eben für die Anwendung in Lebensmitteln. Das war nämlich 1958 bereits. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so früh schon diesen Shit gab. Und
das hört sich sowas an. Also das hört sich so an wie, das kommt aus dem Chemielabor, das kann nur gut für euch sein. Das ist doch genau so 60er, 50er, 60er, da war das doch immer so. Das ist so.
Ja, naja, nicht, dass es heute ja besser ist. Ja, zumal du ja damals auch noch gar nicht die ganzen Standards, sag ich mal, hattest, was die Zulassung von Lebensmitteln oder sicher? Ähnlichem anging.
Oder postulierst du das jetzt einfach?
Ich postuliere das und glaube aber fest dran.
Oh ja, also die homöopathische Variante.
Genau, sozusagen. Nee, und daraufhin folgend wurde dann 1969, also 11 Jahre später, das Ganze wieder vom Markt genommen, beziehungsweise die Zulassung für Lebensmittel entzogen, weil man damals gesagt hatte, vielleicht sorgt das für Blasenkrebs. Und dann okay. War es auch eine ganze Zeit lang verboten und leider steht jetzt nicht hier drin, wann es wieder zugelassen wurde. Aber auf jeden Fall haben etliche Studien danach einmal in Tiermodellen, aber auch, sag ich mal, in retrospektiven Kohortenstudien und so weiter gezeigt, dass letztendlich keinen Hinweis eigentlich darauf gibt, dass dass dieser Süßstoff bzw. die Zyklamate halt das Risiko für Blasenkrebs oder andere Krebsarten irgendwie signifikant erhöhen würde. Durch diesen Werdegang sind lustigerweise, was ich selber gar nicht wusste, so gut wie alle Süßstoffe einmal durchgegangen. Also bei fast allen war es so, die wurden zugelassen, dann wurden sie wieder zurückgezogen und dann hat man gesehen, ach, sind doch nicht krebserregend. Also irgendwie haben sie nicht dazugelernt bei der Zulassung, habe ich das Gefühl.
Und, naja, wir lassen ja auch immer noch Glyphosat zu, also.
Naja, genau. Das ist ja, aber das ist eine andere Baustelle. Das machen wir jetzt nicht auf. Was ich aber interessant fand, beziehungsweise schockierend fand, und da würde mich echt mal interessieren, wie es bei uns aussähe, wenn man so eine Studie macht, weil die haben mal eine Umfrage gemacht, weil es hier ja, wie gesagt, um die Aufnahme von Süßstoffen bei Kindern und so weiter ging, dass 53% der Eltern in Amerika haben angegeben, dass wenn sie eben in den Supermarkt gehen, suchen sie gezielt nach Lebensmitteln, die irgendwie mit Reduced Sugar oder irgendwie halt sowas deklariert sind, haben sich aber nie Gedanken darum gemacht, was denn sonst den süßen Geschmack darin machen könnte.
Okay. Das kommt aus der Steckdose. Achso, nee, das war Strom. Aber ja, ist das gleiche Prinzip.
Ja, genau, so ungefähr. Also da denke ich mir so, sind die wirklich so blöd oder sind bei uns die Leute auch so blöd? Weil ich meine, ja, also jetzt mal ehrlich, wenn du etwas holst, wo drauf steht, ist weniger Zucker drin, aber es schmeckt genauso süß, dann kann man doch eins und eins zusammenzählen eigentlich, dass da irgendwas drin sein muss, was eben für den Geschmack sorgt.
Naja, solange das keine Kalorien hat, kann das ja nur gut sein.
Ja, genau. Dazu komme ich auch noch. Mit dem keine Kalorien kann das nur gut sein. Auf jeden Fall hier, was ich, auch nur noch sozusagen als Seitennotiz, daraufhin haben die, hat eben die, ich glaube, die FDA, also die Food and Drug Association oder Administration, ich weiß gerade gar nicht genau, in Amerika hat dann eine Empfehlung herausgegeben für Kinder und also wie viel sozusagen Süßstoffprodukte, vornehmlich Softdrinks, zu sich nehmen sollten. Und für Kinder zwischen 1 bis 6 Jahren waren es 4 bis 6 Fluid Ounces. Das entspricht etwa 120 bis 170 Milliliter. Und für Kinder zwischen 7 und 18, 8 bis 12 Fluid Ounces. Das sind 230 bis 350 Milliliter. Wo ich mal einfach steif und fest behaupten würde, daran halten sich die wenigsten.
Okay.
Weil ich meine, 120 Milliliter, das ist ja noch nicht mal ein Trinkglas voll.
Das stimmt, das ist richtig. Das ist wirklich krass.
Ja, also das ist jetzt nur bezogen auf eben Softdrinks. Die Gesamtmenge an Süßstoffen
ist das nicht
kann
das,
höher sein.
Ist das nicht das, was auch immer zum Beispiel auf den Softdrink-Flaschen draufsteht, da 125 Millimeter, also dann steht immer, dass so und so viele Portionen sind in der Flasche drin.
Ja, ja, genau.
Das würde, okay, das erklärt das für mich, warum diese Portionsangabe hier drauf genau diese Portion, diese unrealistisch kleine Portionsmenge ist, wenn das tatsächlich
ja,
so
ja,
ist.
Ja, damit die Prozentangaben für die Aufnahme an Kalorien etc. pro Serving Size dann eben nicht so hoch erscheint.
Ja, aber warum genau die Zahl? Das würde ja das dann jetzt erklären.
Ja, ja, genau. Aber ich meine, wir waren beide schon in den Staaten und wenn man sich da die Boote, die zum Teil ja in Restaurants und so weiter als Trinkbecher einem geben, anschaut, da hast du, also im Leben schaffst du das nicht.
Im Leben nicht. Doch, mit ganz viel Eis drin, weil darauf stehen die ja.
Ja, ja, genau. Und genau, und was ich noch interessant fand, war, da haben sie eine Aufstellung gemacht, zwar nicht mit, also wird das Ganze in den Rahmen auch sprengen, nicht mit all einzelnen Produkten, aber man kann im Internet unter, also für den amerikanischen Markt, unter foodfacts.com unter anderem schauen, welche Lebensmittel welche Süßstoffe enthalten. Und da sind insgesamt um die 12.000 Artikel gelistet. Und also, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Lebensmittel ein Durchschnittssupermarkt führt, aber ich fand 12.000 mit Süßstoff verdammt viel irgendwie.
Das muss schon ein großer Supermarkt sein.
Ja, Ich meine, das sind ja auch alles unterschiedliche Produkte, ne?
Naja, aber also, wenn man tatsächlich mal, ich bin ja tatsächlich so gestrickt, dass ich mir hinten drauf durchlese, was da so drin ist. Und es ist tatsächlich auch in vielen Produkten, wo man das jetzt auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde, dann Zucker drin. Von daher, wenn man dann sagt, nur wenn da Zucker drin ist, also wenn es auch nicht jetzt quasi an Nummer 1 in dem Produkt steht, aber es ist doch in recht vielen Produkten vertreten. Ich könnte mal... Ja, erzähl weiter. Ich greife einfach mal hier in mein Regal und schau mal nach.
Mach das. Genau, und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, also es sind auf jeden Fall sau viele Produkte, wo das drin ist. Und du hast ja auch schon gesagt, du guckst hinten drauf. Aber ich meine, ich gucke auch öfters mal auf bei Lebensmitteln eben drauf, was da so drin ist und wie viel Zucker und was weiß ich was. Und auch generell an Zutaten. Aber ich finde, das haben die auch in dem Paper als Schlussfolgerung beziehungsweise als Ergebnis ihrer Untersuchungen gezeigt eben, dass es nicht sozusagen einfach nur als kleine Notiz, und bei uns steht dann ja auch oft nur eben diese E-Nummern drauf, und da, ich meine, ganz im Ernst, wenn auf dem Artikel nur eine E-Nummer draufsteht, ich mache mir nicht die Mühe, um dann im Supermarkt nachzuschauen, was diese E-Nummer jetzt genau ist. Und deswegen fordern die eben, dass man Süßstoffe klarer deklariert, welche es sind und auch wie viel. Weil es ist, und ich glaube, das gilt sowohl für Amerika als auch für die EU bzw. Deutschland, dass man zwar aufführen muss, dass es drin ist, aber du musst ja nicht angeben, wie viel. Und danach kann man ja selbst, wenn man eine genaue Richtlinie gibt oder eine Vorgabe gibt, was weiß ich, für Altersklassen, so und so viel Milligramm oder so oder Gramm davon darf man zu sich nehmen, bringt es dir letztendlich ja nichts, wenn du nicht rausfinden kannst, wie viel in deinem Essen drin ist. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo man nachbessern sollte, in meinen Augen. Und komme nun zu einem sehr interessanten
Warte. Ich bin wieder da und habe mal so nachgeschaut. Und ich habe mal so jetzt einfach da reingegriffen in meinem Kartoffelpüree-Fertigpulver und im Soßenbinder, der daneben stand, ist tatsächlich auch schon Zucker drin. Also nicht tatsächlich als Zucker da drauf, aber tatsächlich als Zucker mit Zuckerersatzstoffen war halt zum Beispiel dieser Soßenbinder.
Und was ist da drin als Zuckerersatzstoff?
Ja, das war diese fancy E-Nummer, aber das habe ich natürlich nachgegoogelt.
Ach so.
Dass das was ist.
Nee, und damit man auch mal so eine Benchmark hat, weil ich wusste nur, dass man von Süßstoff halt wesentlich weniger braucht für die gleiche Süße, als wenn man Zucker nimmt. Sag ich mal, so gängige Sachen, zumindest in Deutschland, die ich öfters schon mal gesehen oder gelesen habe, sind ja so Saccharin, Aspartam und Acesulfam.
Ja, genau.
Und die bewegen sich, was den Süßefaktor, sag ich mal, angeht, alle so zwischen 150 bis 700-fach süßer als Zucker sozusagen. Und das finde ich schon, das finde ich schon nicht schlecht.
Wie wird das gemessen?
Steht jetzt hier nicht drin.
Ja, gibt's dafür, ist das wie Scoville bei Schärfe, gibt es da eine...
Nee, ich denke einfach im Vergleich zu Zucker sozusagen. Ja, also vom,
ja, aber ich wie weiß, misst das, man Süße?
Ja, das ist ein guter Punkt. Keine Ahnung, muss ich jetzt ehrlich gesagt passen. Ich denke mal, dass die das einfach sozusagen an... Also
für, zum Nachtrag noch eben.
Es war Normpopulation.
Es war Acesulfam, E950.
Ah, okay. Ja, das ist 300 mal süßer als Zucker. Und... Njam. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie die das mit der Süße gemessen haben. Ich würde mal tippen, dass die wahrscheinlich einfach Leuten wirklich das Zeug zum Probieren gegeben haben und dann irgendwie das an der Skala haben auftragen lassen und dann über die Menge genormt hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
ich weiß, es ist nicht super genau, aber ich wüsste jetzt nicht, weil das sind ja auch alles super komplexe Strukturen und auch unterschiedlichste Strukturen. Ich wüsste nicht, wie man da messen sollte auf irgendeine objektive Art und Weise, wie viel süßer das ist. Ich meine, theoretisch könntest du natürlich auf Rezeptorebene gehen, dass du sozusagen den Rezeptor nimmst und die Affinität der Moleküle sozusagen für diesen Rezeptor nimmst und daraus auf die Süße letztendlich Rückschlüsse ziehst. Aber keine Ahnung, das ist jetzt alles nur Mutmaßung. Aber es könnte natürlich auch erklären, warum zum Beispiel bei Saccharin steht, dass es 200 bis 700-fach süßer ist. Das ist jetzt eine relativ große Spanne.
Ich habe tatsächlich jetzt mal gerade nachgeschaut, wie man Süßkraft misst. Süßkraft ist eine dimensionslose Größe und beschreibt die Süßheit eines Stoffes relativ zu Haushaltszucker. Und es gibt tatsächlich für die Messung gibt es kein Laborinstrument. Üblicherweise stellt man eine 10%ige Lösung des Süßstoffs her und bildet einen Mittelwert der subjektiven Einschätzung einer Reihe von Testpersonen.
Ja, also im Prinzip so, wie ich gesagt habe.
Richtig, du hattest das korrekt uns schon hergeleitet.
So. Aber kommen wir jetzt zum in meinen Augen mit am interessantesten Aspekt von diesem Paper. Da haben die nämlich untersucht, Impact of NNS, also diese Non-Nutritive Sweeteners, on Appetite and Taste Preference. Also inwiefern das Ganze unseren Appetit und unsere bevorzugten Geschmacksrichtungen, sage ich mal, beeinflusst. Und das ist nämlich auch einer der Hauptpunkte, den die Autoren da eben bemängeln für, oder was bei Kindern gerade schwerwiegend sein kann, ist, dass dadurch, wenn du halt regelmäßig Produkte zu dir nimmst, die gesüßt sind, du natürlich, also beziehungsweise vermehrt Produkte nimmst, die gesüßt sind, aber halt keine Kalorien haben und dadurch eben häufiger gesüßte Produkte nimmst, weil es den Kindern halt schmeckt, dass du dadurch eben sozusagen die in die Modulationsphase des Gehirns eingreifst, sodass halt lebenslang der Körper geprimed ist, beziehungsweise das Belohnungssystem und das Gehirn geprimed ist, ich will süß haben. Und das kann dann eben auch vermehrt, wenn du eben nicht mit Süßstoff gesüßte Produkte zu dir nimmst, halt auch zu Übergewicht und damit folgend dann eben Diabetes und alle Hypertonie und alle anderen Erkrankungen, die damit einhergehen, eben werden dadurch auch wieder häufiger. Und in diesen Studien, die letztendlich ja reviewed haben, sind sie zum Schluss gekommen, was ein bisschen unbefriedigend ist: Human studies have been inconsistent in their reportings. Also es gibt keinen wirklich roten Faden. Aber zum Beispiel, das würde ziemlich gut eigentlich auf unsere Altersklasse passen, haben sie eine Studie gemacht mit College-Studenten im Alter von 18 bis 22, also ein bisschen jünger als wir, aber muss ja keiner wissen, wo sie den Leuten einmal halt, hier schreiben sie sogar, einen Softdrink mit Süßstoff gegeben haben, Mineralwasser oder einen Softdrink, also Mineralwasser sozusagen als Kontrollgruppe und einen Softdrink, der mit Zucker gesüßt ist. Und dabei haben sie herausgefunden, dass die Gruppe, die einen Softdrink mit Süßstoff bekommen haben, also ein Getränk, das süß ist, aber letztendlich für den Körper keinen Nährwert hat, wesentlich häufiger, nämlich mit 43%, wesentlich häufiger nach dem Genuss davon in der Kontrollzeit oder Beobachtungszeit zu süßen Snacks gegriffen haben, zum Beispiel irgendwie Schokoriegeln oder Ähnlichem. Wohingegen die Personen, die einen Softdrink getrunken haben, der halt Zucker hatte und damit ja auch wirklich einen Nährwert für den Körper, haben genauso häufig, wie die anderen zu Schokoriegeln gegriffen haben, eher zu einfach nur Leitungswasser oder halt irgendwie einem Kaugummi oder eben etwas ohne, sag ich mal, Nährwert gegriffen als Snack. Woraus man dann eben schließen kann, auch wenn das eben nicht bei allen Studien rausgekommen ist, dass es in die Richtung geht, dass wenn du eben etwas zu dir nimmst, was süß ist, dein Gehirn sozusagen eigentlich registriert so, okay, jetzt müsste Nahrung kommen oder jetzt müssten halt Kalorien für meinen Körper kommen, das aber ausbleibt, du einen vermehrten Hunger letztendlich da auf Kalorien entwickelst, beziehungsweise eben auf Kohlenhydrate.
Das hat meine Mama auch schon immer gesagt.
Da siehst du, hat jetzt deine Mama nicht ganz unrecht.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Studie nicht gelesen hat.
Ja, ich glaube, in dem Alter, wo das relevant war, kann sie es noch gar nicht gelesen haben, weil die ist nämlich erst vom Ende letzten Jahres.
Oh, nein. Ja.
Genau, okay. Also kann sie das gar nicht gesehen haben.
Verrückt.
Ja, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, hier ist halt super viel geschrieben, das sind 20 Seiten mit 133 Referenzen, dieser Artikel, also recht umfangreich. Das ist ja
ein ganzes Buch.
Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall die Key Findings, wie sie so schön sagen im Englischen, beziehungsweise das, was wirklich interessant ist. Prinzipiell kann man sagen, sind Süßstoffe erstmal ungefährlich sozusagen, also der Stoff an sich. Also es gibt eigentlich bei keinem Süßstoff, der zugelassen ist für Lebensmittel, irgendwelche Hinweise auf erbgutändernde oder krebserregende.
Also direkt ist der nicht toxisch.
Genau, direkt ist er nicht toxisch. Was eben auch noch herausgekommen ist, dass man eben wesentlich umfangreicher da noch forschen müsste, weil gerade in den letzten 10 Jahren, haben sie beschrieben, hat sich die, oder letzten 10 Jahre war der Beobachtungszeitraum, hat sich die Zahl der Lebensmittel, die mit Süßstoffen gesüßt sind, verdreifacht bis vervierfacht auf dem amerikanischen Markt. Und ich denke, dass es bei uns nicht viel anders sein wird. Man soll eben diese Süßstoffe nicht nur in der Zutatenliste aufführen, sondern auch mit einer definitiven Menge und eben auch Verzehrempfehlungen pro Tag zum Beispiel, damit man eher sehen kann, wie viel Süßstoff man zu sich genommen hat und ob man jetzt, sage ich mal, sofern es einen interessiert, ob man irgendeinen Sollwert überschritten hat oder nicht. Und was hatten Sie noch rausgefunden?
Da bin ich tatsächlich auch echt für, bin ich da nochmal so, weil diese Nutrition Facts, die man ja immer da hinten drauf hat, sind halt für einen Verbraucher unheimlich kompliziert und unheimlich unaussagekräftig.
Ja,
also, das stimmt. Weil, vor allen Dingen, das Einzige, weil, wenn man gerade bei Zuckern ist oder sowas, dann steht ja immer meist auch Kohlehydrate und Fette, gesättigte, ungesättigte. Und da denkst du nur, ja, und was habe ich davon jetzt? Aber ja, die Politik hatte sich ja auch gegen diese Lebensmittelampel nach Leibeskräften gewählt, nur damit uns nicht auffällt, was uns da für Murks manchmal angedreht wird.
Ja. Und was ich, noch zwei Punkte, die, dann bin ich auch fertig mit dem Artikel, was ich sehr interessant fand, also. was sie beleuchtet haben, war, dass, ich meine, viel sind ja Süßstoffe auch in Produkten drin, die beworben werden, um damit abzunehmen letztendlich.
Oh ja.
Und es gibt eigentlich keine wirklich harte Evidenz, dass man damit wirklich abnimmt. Was stimmt ist, dass man die Gewichtszunahme reduzieren kann. Aber es gibt eigentlich keinen Nachweis darüber, dass man wirklich effektiv damit abnehmen kann.
Hast du irgendwas dann in dem Zusammenhang dann noch mit, da stand da irgendwas dazu drin, wenn man ja sonst immer so sagt, diese Süßungsmittel fördern die Kohlehydrat- oder eben die Fett- und Zuckeraufnahme nach dem Konsum. Also das heißt, man unterbindet zwar, also man senkt die Kalorienanzahl jetzt wie die Softdrinks, aber wenn man halt danach eine Brotstulle isst, dann wird halt die Kohlenhydrate da aus dem Brot deutlich besser umgesetzt, so dass man quasi.
Ja, also es stimmt, dass sozusagen der Weg gebahnt wird für Kohlenhydrataufnahme. Das hat man schon, also da hat man schon, sag ich mal, so einen Hinweis in die Richtung gefunden. Aber auch da gab es keine richtig harte Evidenz. Also da
kommt also auch wieder zu.
Also
so
es gibt ja so ein bisschen Wischiwaschi. Es gibt Studien, die es. Ja, nicht ganz. Also es gibt schon Studien, die sagen, ja, es ist so, aber es gibt auch Studien, die eben noch sagen, so, nee, gab kein signifikantes Ergebnis. Wobei ich da müsste ich, wenn, die einzelnen Referenzen mir halt angucken, aber das ist so ein bisschen so vage formuliert, sag ich mal. Also es gibt. Man kann nicht wirklich sagen, ja, es ist so hundertprozentig. Aber
also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir haben 99% aller Studien sagen, es gibt einen menschengemachten Klimawandel und eine Studie, die was Gegenteiliges behauptet, ja, es ist ein bisschen wischiwaschi, aber, sondern es ist eher schon so ein bisschen ausgeglichener, oder?
Ja, also würde ich zumindest aufgrund der Ergebnisse, die sie hier rausgefunden haben, vermuten, ja. Und was sie auch noch dazu gesagt haben, ist, wo sie noch weiter forschen müssen, ob diese Süßstoffe eventuell zu einer, also in dem Darm, also Magen-Darm-Mikrobiom an Bakterien, die jeder Mensch da ja mit sich trägt, ob es da nicht zu einer Dysbiose kommt, also zu einer Verschiebung von den nützlichen und nicht nützlichen Bakterien und ob das dann auch noch Einfluss auf eventuell Entwicklung von Erkrankungen oder eben Nährstoffaufnahmen oder so weiter hat. Aber da haben sie keine wirklichen Ergebnisse, sondern haben nur gesagt, dass man da auch auf jeden Fall noch forschen sollte. Die einzige wirkliche Einschränkung, die sie gegeben haben, ist, dass halt Aspartame und Neotame nicht von Kindern oder Erwachsenen aufgenommen werden sollten, die als Krankheit Phenylketonurie haben, weil die eben eine Phenylalaninquelle enthalten. Aber das ist für den Otto-Normalverbraucher irrelevant, weil Leute, sagen, die daran erkrankt sind, die wissen das eh.
Also mir ist sowas noch nie über den Weg gelaufen. Ich hätte jetzt nämlich als nächstes gefragt, was ist das?
Doch, ist in jedem Energy-Drink. Steht sogar,
nein. Also
steht
was sogar ist das wirklich? Für eine Krankheit?
Ach so, das ist eine Erbkrankheit, wo dann eben, wenn du eine normalerweise unschädliche Aminosäure, nämlich Phenylalanin, deswegen steht zum Beispiel auch bei Energy-Drinks drauf, enthält eine Phenylalaninquelle, weil die meistens mit Aspartam gesüßt sind.
Okay.
Das musst du nämlich extra ausweisen, genau aus dem Grund. Führt das eben dazu, dass je nachdem, also das ist auch im Neugeborenen-Screening drin, also die Patienten, die wissen das direkt, weil die müssen auch eben eine entsprechende Diät halten. Das kann aber sonst bei Missachtungen kann das eben zu allem Möglichen führen, zu geistiger Retardierung, Entwicklungsstörungen, Blutbildungsstörungen und allem Möglichen.
Okay.
Ja.
Also auch noch gut zu wissen. Verdammt! Ja. Aber ich bin nämlich eigentlich, wenn ich mal Softdrinks trinke, dann bin ich so der Cola Light Trinker, weil ich mir einbilde, aber das ja offensichtlich der Common Sense in der Wissenschaft ist, dass man Süße nur persönlich misst, dass die weniger süß schmeckt und ich mag das mehr.
Aber ohne Witz ist bei mir genauso. Ich mag keine normale, reguläre Cola, weil die mir einfach zu süß ist.
Ja.
Ich finde auch, die Light-Cola schmeckt weniger süß als das Original.
Komisch eigentlich, weil du eben gesagt hast, die Süßstoffe, gut, dann werden sie wahrscheinlich entsprechend weniger reintun, aber...
Möglich.
Gut. Interessant.
Ja.
Einige Sachen bestätigt, die ich noch schon so kannte und welche, die daneben lief.
Ja.
Ha, dann sind wir jetzt in der Mitte angekommen. So ein bisschen. Und dann habe ich ja Zeit, jetzt von meiner Bastelbude zu quatschen.
Ja.
Die Bastelbude ist meine Wohnung. Es ist eigentlich ein sehr kleines Domizil mit meinen 35 Quadratmeterchen. Und trotzdem habe ich mich von dir dazu bequatschen lassen, meinen Hang zur Home-Automatisierung ein bisschen nachzugeben und ein bisschen rumzufitteln damit. Und habe mir, wie gesagt, aus Fernost Premium-WLAN-Schalter kommen lassen, einkanalige. Die kann man dann auf 2,4 Gigahertz WLAN, da musste man auch noch ein bisschen an dem Router rumdengeln, dass das Ding auch noch 2,4 Gigahertz WLAN aussendet, weil normalerweise die modernen...
Natürlich alles mit Garantie.
Ja, natürlich. Da kommt auch nur so eine tolle Platine mit aufgelöteten Bauteilen. Also ich habe mir so ein Case 3D gedruckt dafür. Das sieht man dann auch. Ich habe dann nämlich davon, wie das dann funktioniert.
Ein Foto davon packen wir einfach mal in unser Instagram-Account.
Ich habe ein Video sogar gebastelt, wie das alles funktioniert. Ja, und das können wir gerne dann auch alles teilen. Dann können sich die Leute darüber lustig machen, was ich mit meiner spärlich gesäten Freizeit so anfange. Aber es war tatsächlich nicht viel Arbeit. Also ein bisschen am den Router umstellen, dann die Switches damit koppeln und obwohl die Anleitung wirklich nicht gut war, weil halt übersetztes Chinesisch, ging es tatsächlich sehr einfach, das Ding dann damit mit Alexa zu koppeln, sodass, wenn man halt Alexa einen Befehl gegeben hat, diesen Switch zu aktivieren, dass der tatsächlich ein Relais geschaltet hat. Und das war schon ziemlich cool. Dann habe ich meine Senseo auseinandergeschraubt. Oh, jetzt habe ich doch einen Markennamen gesagt. Dann meine Kaffeemaschine, das können wir ja rausschneiden, auseinandergeschraubt. Und die hat vorne einen An-Aus-Knopf und einen Kaffeeknopf. Also wenn man da drauf will, kommt dann der Kaffee. Und diese, das sind einfach ganz normale Druckknöpfe, aber halt so Toggle-Switches. Das heißt nicht, dass der auf 1 und 0 liegt, sondern dass ich quasi einmal nur drücke und dann einen Puls sende. Und die habe ich dann halt mit Kabeln quasi parallel gelötet, also die Abnahmen von diesen Punkten, so dass dieses Relais halt immer diese zwei States an- und ausschalten kann. Und wenn ich jetzt Alexa sage, guten Morgen, das war auch eine lustige Geschichte, weil eigentlich wollte ich sagen, Alexa, mach mir einen Kaffee. Aber das geht nicht, weil er drauf hat... Ach Gott. Mitte vor 10 Jahren wurde das
eingeweiht. Ich habe darauf gewartet, dass dein Gerät dir antwortet. 20 Meter hoch.
Also so hoch wie 3.524. Und genau das passiert dann. Das ist ein einprogrammierter Witz quasi. Das ist ein Easter Egg. Dann antwortet sie da drauf. Und das ist ja blöd. Von daher musste ich mir was Alternatives auswählen. Und deshalb sage ich guten Morgen. Und dann wird mir halt dieser Kaffee zubereitet. Also bei dem ersten wird er wieder eingeschaltet, dann geht die Kaffeemaschine an, heizt auf und solange warte ich dann halt nach einer definierten Zeitspanne, die ich halt ausgemessen habe, ist glaube ich 45 Sekunden, ist halt das Wasser für eine Tasse Kaffee warm und dann wird das Relais wieder geschaltet. Damit wird dann der zweite Knopf für den Kaffee aktuiert, dann läuft halt der Kaffee durch. Und nach weiteren 50 oder 40 Sekunden irgendwie um den Dreh wird wieder quasi das Relais hin und her geschaltet, also an und wieder aus. Und somit wird dann halt der Strom wieder ausgeschaltet, weil der andere Knopf wieder bedient wird. Und dann ist sie halt wieder aus und im Idle-Zustand quasi. Und ich habe einen frisch gemachten Kaffee.
Wunderschön. Ja, ja. Ich hab das bei mir ja ähnlich, weil ich ja auch dieses tolle Gerät habe. Aber wenn ich guten Morgen sage, dann habe ich keinen WLAN-Switch und so weiter, weil ich meine Maschine nicht auseinandernehmen wollte. sondern sie geht nur an und heizt auf. Wobei man dazu sagen muss, dadurch, dass ich so einen Siebträger habe, braucht die 10 Minuten zum Aufwärmen. Und Radio geht an und Licht und so weiter geht an. Das ist auch ganz praktisch dann. Dann kann ich einfach, wenn ich morgen so morgenmufflichte lange guten Morgen, dann ist zumindest schon mal Radio an, dann kann ich unter der Dusche Radio direkt hören.
Ja, das ist auf jeden Fall gut.
Also etwas primitiver.
Naja, bei mir in der Wohnung würde sich Licht ja wahrscheinlich nicht nehmen. Ich sag immer scherzhaft, eigentlich wäre bei mir die günstigste Home-Automatisation, wenn ich mir einen Besenstiel nehme, weil dann komme ich auch an jeden Schalter ran.
Ja, das stimmt. Ich weiß, mein Vater hat mir mal erzählt, in einer seiner Studentenbuden konnte er sich in die Mitte des Raums auf einen Schreibtischstuhl setzen und beide Arme ausstrecken und konnte beide Wände berühren.
Also schlimm ist nicht. Ist ja schon ihr Premium. Ja. Ist nur kalt.
Da muss er heizen.
Ja, ich versuche es. Ja, das war mein kleiner Exkurs. Das Video dazu folgt noch. Falls es dazu Fragen gibt oder sowas, kann man sich ja melden oder sowas. Ich wollte es jetzt nicht, dann ich hätte auch noch mal, wie ich das alles angelötet habe. Ich habe gedacht so, well.
Ja, das kriegen dann Interessierte zu. Oder?
Ja, interessiert keinen. Aber ja, ich hatte Spaß.
Das ist die Hauptsache.
Ja, da aus der Reihe könnte es auch noch mehr geben, weil ich habe noch so ein, zwei Ideen, wo man Schindluder damit treiben könnte.
Dann bin ich mal sehr gespannt, bei welche anderen Geräte du noch quälen wirst.
Ja. Du hattest auch noch was zu einem meiner Lieblingsunternehmen in Deutschland.
Ja, genau. wie gesagt, ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, dass du es noch nicht gesehen hast, aber leider, was heißt leider, beziehungsweise dann können wir, sag ich mal, darüber reden, aber ich dachte, ich erzähle dir etwas Neues. Und zwar war jetzt zwischen den Feiertagen ja auch die 36C3. Für die, die es nicht kennen, das ist ein jährlich stattfindender Kongress, Messe, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, oder Treffen vom...
Wahrscheinlich müsste man Kongress sagen, aber das wird dem Ganzen nicht gerecht.
Ja, auf jeden Fall wird das Ganze vom Chaos Computer Club, der den meisten ein Begriff sein sollte, organisiert und da können dann alle möglichen Leute eben aus der entsprechenden Szene Vorträge halten, die auch immer ganz interessant sind und ich meine, das sind ja alles in Anführungszeichen, oder sie sagen, dass es sind, ob es alle sind, weiß ich nicht, aber es sind ja alles in Anführungszeichen positive Hacker und Informatiker, die jetzt kein wirkliches Schindluder treiben.
Weiße Hacker. Und
genau, weiße Hacker. Und da gab es einen sehr interessanten Beitrag, der war auch von der 33C3, glaube ich, war das, die schon, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre her ist oder noch länger. Gab es Spiegelmining von David Kriesel und dieses Jahr gab es dann, beziehungsweise letztes Jahr muss ich ja sagen, gab es Bahnmining. David Kriesel ist ein Informatiker und Statistiker aus Bonn und der macht
immer ganz gerne... Aus der Nähe von Bonn. Da hat er sehr viel Wert drauf gelegt, dass es aus der Nähe
von Bonn. Gut, aus der Nähe von Bonn. Genauso wie ich immer sage, wenn mich jemand fragt, wo bist du denn geboren? In der Nähe von Bonn.
Ja, genau.
Oh, aber ich sag zum Teil auch einfach so Bonn, weil Leute, die nichts damit zu tun haben, denen ist das eh Wumpe. Naja, gehupft wie gesprungen.
Gehupft wie gesprungen.
Dieser David Kriesel macht eben sehr gerne so Big-Data-Analysen und hackt sich dafür in die entsprechenden Server, wobei er explizit gesagt hat, jetzt zum Beispiel bei der Bahn hatte er sich extra die Genehmigung eingeholt dafür, also es war alles legal, was er gemacht hat, und hat eben mal geschaut oder wollte schauen, wie pünktlich ist eigentlich wirklich die Deutsche Bahn? Weil da geistern ja immer wieder Berichte drum und so weiter. 2018 hat die Bahn ja berichtet, 75% der Züge sind pünktlich, sowohl also Nah- und Fernverkehr zusammengenommen, und hatten sich dann ja für das Jahr 2019 das Ziel gesetzt, dass, glaube ich, was war das, 76,9 oder so oder 0,5 oder so, hatten sich auf jeden Fall als Ziel gesetzt, als Verbesserung, die Züge sollten dann pünktlich sein. Erstmal die Frage natürlich, was ist für die Deutsche Bahn pünktlich? Pünktlich bedeutet, ein Zug hat bei Abfahrt weniger als 6 Minuten Verspätung.
Ja.
Also alles bis 5 Minuten Verspätung gilt als nicht verspätet. Und das hat der David
nicht nur auch das.
Der Einfachheit. Ja, Moment. Und das hat er einfach übernommen gehabt, der Einfachheit halber, um, sage ich mal, auch ein bisschen sozusagen zu testen, inwiefern die Aussagen von der Deutschen Bahn wahr sind. Vorab, die Aussagen sind prinzipiell eigentlich wahr.
Traue nie einer Statistik, die sich selber gefälscht hat.
Genau. Weil das Interessante nämlich ist, bei der Deutschen Bahn gilt ein Zug, wenn er ausfällt, nicht mehr als verspätet. Und das ist das Ganze, wo du letztendlich in deren Statistik so einen dicken, fetten Bias reinbringst, also wo du einfach sagst,
er hatte das Beispiel,
schöne Idee, aber...
Er hatte ja dieses Beispiel dann da reingewurstelt mit diesem Zug, der 4 Stationen fährt, 2 Stationen pünktlich, bei einer verspätet ist und die 4. dann halt ausfallen lässt. Und nach der Bahnrechnung ist dieser Zug, also alle Stationen, die er angefahren hat und verspätet hat, sind 3 von 4. Ne, 66% sind in Ordnung, ne? So,
und genau, und nach der Bahnrechnung, ja.
Das wäre ja, genau. Das wäre halt, wenn man das so rechnen würde, müsste man ja eigentlich alle dazu rechnen, also alle 4 Stationen, und nur an 2 war er pünktlich, dann sind es nur 50%. Und die Bahnrechnung waren halt 2 von 3. Also.
Ne, eben, genau.
Da sieht man mal, dass das gar nicht so klein ist. Und das fand ich schon.
Ja. Und er hat auf jeden Fall dann der Einfachheit halber nur den Fernverkehr beleuchtet, weil er auch gesagt hat, dass auch aus der Statistik der Deutschen Bahn hervorgeht, der Nahverkehr ist zum Großteil pünktlich, meistens über 90% laut der Ergebnisse.
Da habe ich alle Erfahrungen.
Ja, du bist keine Norm, du hast eh noch immer Pech dazu.
Und ich fahre immer quer durch NRW. Das hat er nämlich auch sehr schön gezeigt bei diesen Karten mit Verspätungen und Zugausfällen in NRW. Also ich wohne bloß einfach falsch, das hat er auch so gesagt. Die Bahn ist gar nicht so schlimm, ich wohne bloß kacke.
Ja. Genau, und er hat unter anderem auch nur den Fernverkehr genommen, einfach um nicht zu viel Daten zu generieren. Und das habe ich einfach mit rausgenommen, weil ich es so faszinierend fand. Er hatte nämlich ursprünglich überlegt, weil die Daten musste nämlich getrennt abfragen. Du brauchst eine Abfrage für die Zeiten, wie die Züge denn geplant sind bei den einzelnen Bahnhöfen, und eine Abfrage, ob es eben eine entsprechende Änderung gibt, also sprich eine Verspätung. Das bedeutet schon mal 2 Abfragen. Dann werden diese Daten nicht irgendwie lange gespeichert bei der Bahn, sondern du kannst immer nur ungefähr so 1 Stunde in die Vergangenheit und 1 Stunde in die Zukunft schauen von dem Zeitpunkt deiner Abfrage an. Also bedeutet das, du brauchst 2 Abfragen, 6600 Bahnhöfe, Fernbahnhöfe waren relevant. Wenn du alle 10 Minuten jetzt abfragen willst, wären das 144 Abfragen am Tag. Nee, Quatsch.
Ich wollte gerade sagen, das stimmt nicht ganz, deine Mathematik.
Ja, es sind 2 Millionen Abrufe am Tag für 6600 Bahnhöfe. Das würde dann bedeuten, dass du am Tag ungefähr mit den Datensätzen, die er da runtergeladen hat, 40 Gigabyte Daten generierst. Das sind dann 14 Terabyte ungefähr pro Jahr. Und das, da meinte er auch selber, wenn man versucht, ein gegnerisches System zu hacken, beziehungsweise in dem Fall war es ja kein gegnerisches System, sondern einfach nur Daten aus einem Server zu sammeln, hat er gesagt, achte darauf, die Infrastruktur nicht zu überlasten.
Ja, bei der Bahn wäre ich da auch vorsichtig. Das habe ich mich auch gedacht. Oder denkst du, kommt dir immer auch an, wen du dir da anguckst. Wenn du wahrscheinlich aus Google-Servern irgendwas rausziehen möchtest, da kannst du auch mal...
Ja, da wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner Traffic, den man damit erzeugt, und deswegen hat das letztendlich auf stündliche Abfragen reduziert und hat sich nur auf die 350 relevanten Fernbahnhöfe konzentriert und nicht auf die 6600 Bahnhöfe, die im gesamten deutschen Netz existieren.
Da brauchst du halt schon, wenn du das durchziehen wolltest, brauchst du schon ein amtliches Rechenzentrum bei dir zu Hause.
Oh ja.
Du musst auch erstmal 40 Gigabyte am Tag ziehen und wegspeichern.
Ja. Naja, auf jeden Fall, das waren so die Sachen, die ich sehr lustig und interessant fand. Ich würde es jedem, der sich dafür interessiert, würde ich dieses Video empfehlen. Wie gesagt, einfach mal bei YouTube eingeben, Bahnmining, da findet man das Ganze eigentlich schon.
Dauert ungefähr eine Stunde, glaube ich.
Genau, dauert ungefähr eine Stunde, aber ist in meinen Augen diese Stunde absolut wert, weil er auch immer wieder ganz lustige Wortwitze macht, sage ich mal. Und das Ganze aber auch eigentlich genau sehr korrekt, finde ich, beleuchtet, weil er nicht nur schlechte Sachen beleuchtet, sondern eben auch hervorhebt, wenn etwas positiv ist bei dem Ganzen. Und gibt am Ende auch, finde ich, gar nicht so unnützliche Praxistipps für Leute, die regelmäßig den Bahnfernverkehr nutzen. Und deswegen kann ich es jedem nur ans Herz legen, sich dieses Video auf YouTube mal anzuschauen. Ich fand es sehr interessant auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall auch als Mensch, der regelmäßig auf den, Achtung, Bahnbashing-Zug aufspringt. aber tatsächlich, ich hab mich amüsiert und ich fand es auch gut, dass er da, weil er ja auch so ein bisschen gebiased war eigentlich am Anfang, weil er ja auch immer gesagt hat, das glaube ich nicht, dass die Bahn so pünktlich ist, wie sie vorgibt. Ich habe da schlimmere Erfahrungen mitgemacht und dann eigentlich das relativieren musste. Oder das rausgekommen ist, dass es halt gar nicht so schlimm ist und dass es halt darauf aufkommt, wie man die Bilanzgrenze zieht. Von daher, ja, es ist alles halb so wild. Vielleicht greife ich auch einfach nur relativ häufig ins Klo. Ohne falsch. War ja da rausgekommen.
Ja. Naja, auf jeden Fall so viel zur Bahn. Ich dachte mir, das passt auch ganz gut, weil wir eben das Thema schon öfters hier hatten.
Oh Gott, ja. Wir wären der Bahn-Podcast.
Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Live da aus bin dem ich dagegen. Richtung Hamburg. Ach nee, fährt nicht.
Genau.
Ja.
So gut. Ungefähr.
Dann wäre ich ja jetzt wieder dran mit meiner zweiten Sache. Ich habe Überleitung, kann ich nicht sagen, außer ich weiß es nicht. Wir gehen einfach wieder nochmal zurück zu dem Weihnachtsspecial. Kurz nochmal so, um den Bogen zu spannen. Ich saß Weihnachten zu Hause mit der ganzen Familie und dann kam an der gemeinsamen Tafel die Diskussion auf. Also eigentlich war das Statement, es gab halt Plastik, sage ich das auch schon, es gab Wasser, Mineralwasser aus Kunststoff-Mehrwegflaschen. Und dann gab es die These, das trinke ich sehr ungerne, da ist ja Mikroplastik drin und da sind so viele Hormone drin, das ist nicht gesund. Ich kaufe nur Glasflaschen. Das ist viel besser. Und ich dachte mir so, wait a minute, dazu muss es doch irgendwas geben. Und ja, siehe da, es gab dazu einiges, was man so finden konnte. Und das habe ich mir mal angeguckt. Wenn man so ganz oberflächlich sucht, dann stößt man auf eigentlich immer das gleiche Interview, was von so einigen medialen Einrichtungen durchexerziert wurde, zum Beispiel meinen Freunden vom Spiegel Online, zu denen habe ich auch so eine ganz eigene Einstellung. Die haben da ein Interview mit Herrn Martin, Dr. Martin Wagner geführt. Der Mann ist Toxikologe an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und der hat sich das mal angeguckt, haben sie da so behauptet, und haben da mit dem Interview geführt. Und dann habe ich mir gedacht, da ich ja weiß, wie gut der Spiegel Online manchmal recherchiert und wie gründlich da die ein oder andere... Es gibt wahrscheinlich auch gute Journalisten, das möchte ich gar nicht, die sind gut und wichtig und schön, aber ich habe mit dem Spiegel Online in Erfahrungen gemacht, wo ich mir dachte, man zweifelt. Und dann liest man sich...
Bei mir ist es auch grundsätzlich so, wenn ich irgendwas Wissenschaftliches oder so lese, besonders wenn es um Themen geht, die sehr publik sind, sag ich mal, und es um Gesundheit geht oder so, dann denke ich mir erstmal so, zeig mir mal das Paper dazu.
Exakt.
Das, also, das möchte ich sehen.
Vor allen Dingen ist mir dann direkt unten als quasi als Errata direkt in dem Artikel, am Ende des Artikels aufgefallen, dass dann da stand, Anmerkung der Redaktion, in einer früheren Version des Artikels wurde bla bla bla, ne, da hatten sie dann schon wieder ein paar Sachen dann relativiert und wieder zurückgestellt. Wo du dachtest, oh.
Natürlich.
Also, was habe ich gemacht? Ich dachte, sie haben ja gesagt, wo der Mann arbeitet, wie der heißt. Guckst du doch mal an der Goethe-Universität, ob der, was der Mann so publiziert. Und da habe ich tatsächlich, bin ich dann da auch nach erschreckend kurzer Suche, ich hatte gerade das mit ein bisschen höher, nach auf das Paper aufmerksam geworden, Endocrine Disruptors in Bottled Mineral Water. Und dann steht da noch ein Untertitel, aber der ist jetzt auch nicht wichtig. Damit findet man das schon. Und das ist im Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology veröffentlicht worden. Bei Elsevier. Das ist halt von diesem Martin Wagner und dem Jörg Oehlmann. Das ist der Arbeitsgruppenleiter, also ja, Zweitverfasser. Das ist tatsächlich open.
Mhm.
Ja, ja, da kommt man einfach so dran, was ich sehr gut fand. Muss da ja auch immer gucken, ein bisschen aufpassen, weil ich sonst in meinem Uninetz hänge und dann fällt mir das nicht immer auf, ob das closed oder open ist. Ob das mich tatsächlich ja dann in meiner Heimat gefunden und da war ich nicht im Uninetz und da war ich tatsächlich überrascht. Ah ja, in medias res. Also der Mann hat sich dann mal angeguckt. Wie sieht das eigentlich aus? Was schwimmt so in Bottled Mineral Water rum? Und hat sich aus diesem Grund halt seine Samples zusammengestellt. Und das waren 18 verschiedene Produkte von 13 verschiedenen Firmen. Und das enthielt halt, wenn soweit möglich, immer ein Mineralwasser, das gleiche Mineralwasser aus der gleichen Quelle, in einer Glas- und in einer Kunststoffflasche. Das gibt's ja, das wird ja oft genug angeboten. Mhm. Hier ist natürlich nicht gesagt, welche Produkte, aber er hat versichert, dass es niedrigpreisige wie hoch- und mittelpreisige Wasser sind.
Aha. Na, wenn er das sagt, dann muss man ihm ja vertrauen.
Ich kann es ja nicht nachprüfen. Das steht hier in diesem Paper drin. Dann muss ich Folge leisten quasi. Und hat sich dann halt angeschaut, ob er dann diese sogenannten, ich habe das da nachgeguckt, meine Oma das, jetzt habe ich gesagt, meine Oma hat das dann dieses aufgestellt, dass da halt so viel drin wäre. Und sie hat recht. Die hat sich nämlich angeguckt, sogenannte Umwelthormone, die da drin sind, also chemische Stoffe, die wie Hormone wirken. Ich weiß, da bist du wahrscheinlich der bessere Anschluss. Mir hat das gereicht, als er dann so ein paar fancy chemische Begriffe vorgenommen. Also, da sind Dinge drin, die nicht gut sind. Da gibt es auch Grenzwerte für. Gleich vorweg, diese Grenzwerte für diese chemikalischen Substanzen werden bei allen Proben weit, 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 weit unterschritten. Aber trotzdem konnte man einen Unterschied zwischen den verschiedenen Verpackungsvarianten sehen. Und das war ja das, was ich eigentlich haben wollte. Mir war ja eigentlich egal, was da so drin ist. Ich habe es nämlich auch gefunden, unter anderem war da auch, wie hast du mir das eben beigebracht? Acetaldehyde?
Acetaldehyd.
Acetaldehyd. Die fiesen Dinger. Das sind wohl CH3CHO und das ist das Aldehyd des Alkohols, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist ein toxisches Abbauprodukt, das in der Leber entsteht, also unter anderem in der Leber entsteht, nach Alkoholgenuss.
Korrekt.
Wahnsinn. Habe ich deinen Job gemacht hier. ja, und da hat er sich halt angeguckt, wie das da drin vorstellen. Tatsächlich sind die anscheinend innerhalb ihrer Arbeit da darauf gestoßen, dass es nicht ganz unerheblich ist, wie man misst. Was für eine Überraschung. Weil ein großer Teil dieses Papers tatsächlich darüber geht, wie messe ich. Da hat dann verschiedene Messmethoden, wie man diese Stoffe da extrahiert und dann halt deren Konzentration misst, weil die so gering sind. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich hab, also sie haben sich dann unter anderem angeguckt, also verschiedene Messmethoden oder anderen auch, ob du das die Flüssigkeit die anschaust oder ob du das verdampfst und dann wieder kondensierst und dir dann das anschaut, um die halt die Mineralien da schon so rauszufiltern und sowas. Das haben sie sich angeguckt und halt da schon tatsächlich signifikante Unterschiede festgestellt und sind dann für die Variante gegangen, die die größten Streuungen in den einzelnen Proben aufgewiesen hat. Um halt...
In den einzelnen Proben von ein und demselben Stoff? Oder die, von allen Wassern also, sozusagen?
Also quasi von allen Stoffen, die sie untersucht haben, die innerhalb der Proben, also der verschiedenen Mineralwässer, die größte Streuung aufweist, um halt diese geringen Werte quasi, um das als Messverstärker quasi zu benutzen.
Okay.
Ja, verrückt. Und dabei haben sie sich dann halt, da gibt's dann halt, dann sieht man halt auch so diese so fancy Boxplots zu der halt Verpackungsmethode. Hier gibt's auch noch ein, da gab's auch noch eins, das in einem Karton abgepackt war, das habe ich jetzt mal geflissentlich unter dem, weil es ging ja nur darum, Glas oder PET. Das war ja das, was wir hatten. Und sie haben tatsächlich in 11 von diesen 18 Proben, die sie hatten, also Glas, sowohl Glas als auch PET, diese Umwelthormone und andere Stoffe drin gefunden, nach denen sie gesucht haben. Also kann man prinzipiell jetzt schon mal so nicht sagen, würde man jetzt denken, Glasflasche ist besser als Kunststoffflasche.
Sondern es kommt mehr drauf an, was du reinfüllst.
Ha! Genau das ist, weil wenn man sich das, die Auswertungstabelle, wenn man die draufschaut, sind die Werte tatsächlich sehr, sehr klein. Und dann gibt es nämlich auch einige Proben, da steht dann halt auch drin, dass das Below Detection Limit.
Mhm.
Es waren 1, 2, 3 Proben, da konnte man leider nichts feststellen.
Ist ja jetzt prinzipiell auch nicht schlecht.
Also das waren halt 2 Flaschen, die halt, wo man wirklich fast, also nichts nachweisen konnte mit den Messmethoden, die man da hatte. Und das waren beides Glasflaschen. Und dann sagen sie auch in der Auswertung, significantly higher in water from PET bottles compared to the appropriate sample from glass bottles.
Mhm.
Und zwar auch bei diesen sehr, sehr geringen Werten, die Messabweichung war auch schon, ist, wo ich mir dann sage, dann eine Prozentzahl da dran zu schreiben, die auf die Nachkommastelle geht, puh. Wenn dein Fehler in der, also nur eine Größenordnung niedriger ist als dein Messwert. Aber ja, sie haben dann ausgerechnet 63,7 bis 87% höher in dem Wasser von dem PET als in den gleichen Glasflaschen. Also doch was dran. Ja. Und dann gab es halt in der Diskussion, also Oma hatte recht. In Glasflaschen
natürlich hat Oma recht.
Weniger drin als von diesen Stoffen als in den Kunststoffflaschen. Allerdings in der Diskussion geben die Forscher dann auch noch, oder eben dieser Martin Wagner, dann vor allen Dingen noch zu bedenken, dass das bei den Kunststoffflaschen von der ganz, also deutlich stärker davon abhängt, wie lang das Wasser da drin gelagert ist.
Okay.
Weil das ist ja, ein PET ist ja tatsächlich ja, ist ein Kunststoff, ein langkettiger Kohlenwasserstoff. Wenn du den mit Sonnenlicht oder vor allen Dingen mit der UV-Strahlung da drin bebrutzelst, dann passiert damit natürlich was. Dann, ich bin jetzt kein Chemiker, aber soweit geht es noch bei Kohlenwasserstoff, die zerfallen dann halt und dann hast du halt, weil diese Aldehyde, das ist halt ja auch ein Kohlenwasserstoff.
Naja. Aber ich bin nur gerade am Überlegen, in der Theorie, ja, macht auf jeden Fall Sinn für mich, aber kannst du auf einer Wasserflasche das Abfülldatum sehen? Also ich habe noch nie darauf geachtet, um ehrlich zu sein.
Oh, aber ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Doch, auf den Einwegflaschen steht da drauf. ich meine, auf den vom Aldi, den Wasserflaschen.
Also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass halt bei diesen Dingern eine Chargennummer draufsteht. Und ich meine, wenn du ganz sehr wollen würdest, dann könntest du natürlich über diese Chargennummer herausfinden,
wann das abgefüllt wurde. Tatsächlich ein MHD drauf. Das ist kein Abfülldatum, das ist ein MHD. Ich habe nämlich hier gerade so ein Einweg-Moped hier rumliegen. Da steht drauf, 11.06.2020. Das ist offensichtlich kein Abfülldatum.
Nee.
Und das würde Sinn machen, weil wahrscheinlich garantieren sie dann bis zu diesem Datum, dass, auch wenn du das quasi stehen lässt irgendwo, dass diese Grenzwerte immer noch eingehalten werden. Und ja, das ist auch der Grund, warum halt Wasser...
Ich habe mich auch schon oft gefragt, warum es da überhaupt ein MHD drauf gibt.
Ja, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Also wobei das halt auch ein bisschen schwierig ist, weil jeder weiß davon, wenn wir so eine Wasserflasche halt in der Sonne liegen lassen, also die extremer Strahlung aussetzen, dass das Ganze halt schneller geht, weil dann schmeckt man das ja auch schon mal so ein bisschen. Aber sie geben dir auch noch gleichzeitig noch was anderes mit an die Hand, weil der Forscher, also der Martin Wagner, sagt ganz klar, wir können uns darüber hier zanken, wie es ist. Das sind so geringe Werte, und wenn du deinem Körper quasi das auch nicht zumuten wirst, diese sehr geringen Werte, und dir der Geschmack halt auch nicht taugt, egal ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, was es nicht ist, laut der Studie, wobei 18 Wässer ja auch. Naja, bisschen schwierig. Ja, er hat halt gesagt, sie haben es gestreut.
Repräsentativ.
Ja, gut, sie haben gesagt, sie haben es weit gestreut. Es ist nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich und aus Holland. Und dann, boah, aber 18 ist halt. Gut, die Studie ist in sich von den Werten her schlüssig, aber ja. Gut, wenn das ja, halt alles 18 Wässer aus der Vulkaneifel sind, dann ist halt schon gar nichts da drin, weil das war das, was sie sagten. Das, was halt da austritt aus der Verpackung, ist so viel geringer, dass nicht alles, was da drin ist, daherkommen kann. Das ist ja auch der Punkt, warum in den Glasflaschen auch was drin ist. Das heißt, das muss schon in dem Mineralwasser, bevor es abgefüllt worden ist, drin gewesen sein.
Ja, das denke ich mir auch.
Und jetzt kommt nämlich der Trick. Leitungswasser unterliegt strengeren Regularien, und demnach sind die Konzentrationen von diesen Umwelthormon dann noch viel, viel geringer, beziehungsweise null drin. Ja, ganz null ist ein bold Statement, aber noch viel geringer, weil die Auflagen dafür einfach größer sind. Und wenn man natürlich auf den Begriff Mineralwasser schaut, dann steht da ganz klar drin, ein Mineralwasser darf sich nur als Mineralwasser schimpfen, wenn es quasi unbearbeitet aus der Quelle entnommen wird. Und das muss ein Tafelwasser, beziehungsweise dann halt Leistung. Tafelwasser ist ja quasi nur abgefülltes Leitungswasser. Nicht, und deshalb sind die Leitungswasser, was sowas angeht, halt deutlich besser nachbearbeitet. Das kann man jetzt sehen, wie man will, weil alle anderen Mineralien werden halt auch rausgefiltert. Ist halt Plain Water oder sehr nah dran. Also wäre das Beste, wenn du sowas vermeiden würdest, Leitungswasser trinken. Vor allen Dingen in Deutschland. Da spreche ich jetzt nur für Deutschland, ne? Weil das ist hier
ja,
so.
Ja, ja, ja. Das,
nicht, dass irgendjemand dann jetzt in Thailand da Wasser aus dem Hahn trinkt und sich denkt, wieso lag ich denn 2 Wochen im Bett? Also nicht Thailand, das war jetzt, das ist diffamierend. Generell Asien habe ich da so meine Erfahrungen.
Ja, ich meine,
also in den USA schmeckt das Leitungswasser auch irgendwie nach so geklort.
Ja,
irgendwie.
Das ist ja geklort.
Ja, genau. So schmeckt das auch. Das habe ich nur einmal beim Zähneputzen. Bleh.
Mal mehr, mal weniger geklort.
Ja, aber immer irgendwie. Aber das ist ja. Ja, das nee, war das.
Aber dann mache ich ja hier alles richtig im Prinzip. Ich trinke immer schönes Leitungswasser in München aus dem Voralpenland. Da hast du da zwar, wenn du es kochst, im Wasserkocher das Gefühl, du kriegst da aus der Leitung Flüssigbeton, was den Kalkgehalt angeht. Aber ich meine, Kalzium ist ja gut für die Knochen.
Ja, in Aachen ist das tatsächlich, Aachen ist geteilt vom Wasserversorgung her. Der Osten der Stadt bekommt Wasser aus, also quasi Grundwasser aus der Region Stolberg, und das ist ein Moorgebiet. Das ist sehr kalkhaltig und schmeckt auch irgendwie ein bisschen modrig, finde ich. Ist wieder wahrscheinlich persönlich. Und der Westen Aachen bekommt Eifelwasser. Also quasi das teure Vulkaneifelwasser, was man sonst in den Flaschen kauft.
Und was bekommst du?
Jetzt, weil ich ja im Westen wohne, bekomme ich das Eifelwasser. Das schmeckt, den Unterschied schmecke ich tatsächlich zum Osten.
Ja. Ja, meine Eltern haben auch ein Mineralwasser daheim, was extrem mineralhaltig einfach ist. Und das schmeckt man auch tatsächlich. Also das schmeckt, wenn man das erste Mal trinkt, wirklich gewöhnungsbedürftig schon fast.
Also ich weiß das nur, dass bei meinen Eltern, die bekommen auch, die wohnen direkt an einer Talsperre, das weißt du ja. Ja. Und das Wasser zählt zu den tatsächlich, also zu den zwei besten Leitungswässern Europas. Gibt es nur noch eins in Frankreich, was besser ist. Allerdings habe ich damit meine Probleme, vor allen Dingen nach dem Sport, weil das so gut und sauber nachbehandelt ist. Wenn du dir davon einen Liter oder anderthalb nach dem Sport reinzwiebelst, dann merkst du richtig, dass da keine Mineralstoffe drin sind. Ich muss danach dann immer irgendwas Saft oder sowas oder einen Apfel essen oder sowas, weil da drin einfach nichts ist, was deinen Ionenhaushalt wieder auffüllt irgendwie.
Am besten alkoholfreies Bier.
Guter Punkt.
Na, ist ja wirklich so. Das ist diesbezüglich zum Rehydrieren eigentlich wirklich ideal.
Echt, tatsächlich? Nur der Alkohol?
Ja, das ist ja, ich meine, damit wird ja auch geworben, dass es isotonisch ist oder so, aber wenn es alkoholfrei ist und so weiter, da hast du Mineralstoffe drin, ein paar Vitamine, jetzt zwar logischerweise nicht ausreichend, aber ich finde es ehrlich gesagt auch lecker, gerade im Sommer.
Ja, ich so alkoholfreies Bier bin ich nicht so firm mit, ehrlich gesagt.
Doch, ich habe jetzt gerade während dem Lernen oder so, wenn ich dann mal Lust auf ein Bier hatte oder so, ich meine, ja, ich gebe zu, ein echtes Bier schmeckt mir in der Regel auch besser. Aber gerade so von einem bestimmten Hersteller das Weißbier, das finde ich schon echt in Ordnung.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich generell sehr ungern Weißbier trinke. Bin ich echt
nicht sicher. Ja, okay, dann da kann ich ja leider nicht helfen.
Ich habe noch zwei Sachen dazu. Und zwar sollte man dann immer noch bedenken, dass Leitungswasser 1000 bis 5000 Mal günstiger ist. Das hat man sich ausgerechnet, indem er dann das vergleichbare Leitungswasser in Deutschland gemittelt hat, als halt das Mineralwasser. Und man produziert keinen Plastikmüll.
Das stimmt natürlich.
Ja. Und man hat keinen Energieaufwand fürs Abfüllen, weil das ja aus der Leitung kommt. Wobei, okay, ja.
Ja, und ich habe auch einfach keinen Bock, immer irgendwie Kästen oder sonst irgendwas
zu füllen. Das ist das Hauptargument, weißt du, auch immer
für mich. Wasserhahn ist halt in der Wand.
Ich habe keine Lust, die Kästen irgendwie durch die Gegend. Das tut mir leid. Und dann vielleicht, also ich habe das mich auch mal, ich meine, ich habe so eine Aluminium-Trinkflasche, mit der ich immer durch die Gegend latsche und mir dann mein Wasser drin abfülle. Und hier, das erzählt er nämlich auch, weil dann nämlich die Frage aufkam, ne, wenn Kunststoffflaschen zu vermeiden, könnte ich ja auch was anderes nehmen, zum Beispiel die bekannten Metallflaschen. Da gibt es aber wohl auch toxikologisch einiges zu beachten, allerdings nur bei älteren Flaschen, das ist mittlerweile wohl nicht mehr so, weil die werden auch, obwohl das halt Metallflaschen sind die halt von innen beschichtet, damit die halt nicht nach Metall, das Wasser dann nicht halt nach Metall schwimmt, weil man würde da immer Ionen ausschwemmen und dann schmeckt das halt metallisch. Und damit man das nicht hat, wurde das früher, ich betone früher, mit Epoxidharzen beschichtet.
Nom, nom, nom.
Ja, und da treten halt auch dann so Bisphenole.
Ja, Bisphenol A.
Ja, genau, dieses Zeug tritt da auf und also das sind halt Weichmacher, ne?
Ja, hocherbgut verändernd.
Ja, von daher tut man sich da auch nichts Gutes. Gut, wobei mit den ganzen Kram habe ich ja, also wurscht. Von daher, aber das ist halt nur bei Älteren. Mittlerweile sind da auch innen drin dünne Kunststoffüberzüge drin, die das halt verhindern. Die halt dann eben nicht ausschwimmen, aber das sind halt nur dünne Beschichtungen, also es ist keine Kunststoffschicht da drin, sondern sowas wie tatsächlich Teflonschichten. Die sieht man kaum. Man sieht das vielleicht, wenn man mal in so eine Aluflasche reinguckt, zum Teil. Bei mir ist das nämlich so. Wenn man da innen reinguckt, dann sieht das so ein bisschen grünlich, gelblich aus. Das ist kein Motter. Das ist tatsächlich diese Beschichtung, weil man denkt immer, wie bei einer Teflonpfanne, dass das schwarzes Zeug ist. Aber eine Teflonbeschichtung, zum Beispiel auch auf Metallteilen, wird Metallteile oder Wellen, Wellen werden auch oft beschichtet mit Teflon. Und das ist halt dann immer so eine grünlich-gelbliche Beschichtung, wenn die ganz dünn ist. Dann schimmert das Metall halt immer noch durch. Man sollte dann halt nur davon absehen, mit starken, steifen Bürsten oder sonstigen Gerätschaften in der Flasche rumzufuhrwerken, weil dann beschädigt man diese Beschichtung und das Wasser schmeckt dann halt nach Metall, weil das Metall offen liegt.
Ja, wobei, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil wenn du wirklich eine Aluflasche hast, also eine Flasche rein aus Alu, dann wundert es mich ehrlich gesagt, dass die das Ganze überhaupt beschichten innen. Weil das ist ja eigentlich so eine Besonderheit von Aluminium, neben dem Fakt, dass es halt sehr leicht ist, dass es an der Luft spontan eben so eine super dünne Oxidschicht bildet und dadurch, trotzdem es ein unedles Metall ist, eben im Prinzip korrosionsbeständig ist. Ja. Und ich meine, man könnte ja theoretisch das Ganze ja auch noch elektrogalvanisch irgendwie mit einem Loxalverfahren letztendlich verdicken, diese Schicht. Und wenn du dann eben nicht da drin rumkratzt, dann ist es ja eigentlich wasserfest.
Richtig. Also wahrscheinlich gibt es auch verschiedene. Also meine Wasserflasche ist halt noch aus meiner Motorsportzeit. das ist noch eine etwas hochpreisigere. Also wird das, also ich denke mal, da gibt es auch verschiedene. Da habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, ob es da verschiedene Verfahren gibt. Aber das hört sich auch durchaus nach einem validen Ansatz an. Du musst ja nur quasi irgendwie verhindern, dass da einzelne Ionen halt übertreten können. Auch wenn man sagt, Aluminium oxidiert nicht, aber solange es ein Diffusionsgefälle gibt, gibt es immer Diffusion.
Ja, kann schon sein. Um das genauer zu beurteilen, müsste man natürlich wissen, inwiefern da Aluminiumionen aus dem entsprechenden Oxid dazu tendieren, in Lösung zu gehen.
Naja, jetzt hier war auch die gesprochen, ich habe das nur jetzt auf meine Aluflasche dann bezogen, um ein Beispiel zu haben. Da stand generell Metallflaschen.
War nur halt, wie gesagt, so.
Generell. Nee, ist ja auch vollkommen richtig, die Idee dann auch noch dazu haben. Dass man das auch wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich nicht nur eine, gerade bei den Beschichtungen, und wahrscheinlich ist es dann auch eine Geldfrage, was du zum Beschichten nimmst. Ich fand das nur gut, weil ich kannte halt die Teflon-Beschichtungen, kenne ich halt für Metalle, vor allen Dingen halt eben tatsächlich als Korrosionsschutz und halt um noch die Reibung halt zu vermindern bei sich drehenden Teilen, zum Beispiel in Getrieben oder sowas.
Ja.
Damit wäre das gehindert. Ich musste Oma ein bisschen Recht geben, aber ihr gleichzeitig sagen, ist egal quasi.
Ja. Du hast recht, aber. Soll ich wieder eine schlechte Überleitung zu machen?
Oh Gott. Ich, ja.
Und zwar, wenn du einen mit so einer Metallflasche aus dem Kopf haust.
Oh Gott.
Ja. Dann kommen wir nämlich zu meinem nächsten Thema. Feuchtigkeitscreme gegen Schmerzen. Und zwar, dadurch, dass man im Krankenhaus kommt, man ja gerade, wenn man in der Unfallchirurgie ist oder so, steht meistens da irgendwo so ein riesengroßer Pott der allseits bekannten gelb-weiß oder gelb-silbernen, je nachdem, was für eine Verpackung man gerade hat, Schmerzcreme da. Und ich muss sagen, ich habe sie auch, wenn ich mir irgendwas gezerrt habe, immer mal wieder benutzt. Zwar nicht jedes Mal, aber ich meine, das Zeug gibt es ja, also warum soll man es nicht nutzen? Und habe aber auch gleichzeitig immer im Hinterkopf gehabt, so, bringt das überhaupt was? Weil ich meine, die Schmerzen sind jetzt, wenn man, also gut, ich meine, das Beispiel jetzt mit der Flasche auf dem Kopf ist eh ein bisschen blöd, weil da sitzt der Schmerz dann ja meist noch wesentlich tiefer. So tief kommt die Salbe gar nicht. Aber da habe ich mal geschaut, was es da so gibt an Evidenz zu diesen Salben. Und die sind ja wirklich omnipräsent, sage ich mal, weil sie stehen einfach zur Verfügung, haben, sofern man nicht gegen irgendwelche Sachen da drin allergisch ist, im Prinzip keine wirklichen Nebenwirkungen und sind damit super gut verträglich. Und der Wirkeintritt ist, da es ja über Diffusion über die Haut, und Haut ist ja bekanntlicherweise unser größtes Organ, schnell verfügbar, auch theoretisch einen schnellen Wirkeintritt. Du hast schon gemerkt, ich habe gesagt theoretisch, denn es gab jetzt im letzten Jahr, ist zwar schon was länger her, aber irgendwann Anfang des Jahres, ein Paper von einem Robert E. Brutcher vom Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland.
Oh, das habe ich schon mal gehört. Und irgendwie. Das ist, Moment, ist das nicht so ein Militärkrankenhaus?
Ja, doch, heißt ja Military Medical
Center. Ja, das habe ich nicht verstanden, dass du da
ah, okay. Auf jeden Fall hat der ein Paper
eben rausgebracht. Ich habe Medical, glaube ich, verstanden. Ja.
Ja, Military Medical, schnell hintereinander ist ja auch. naja, auf jeden Fall hat er ein Paper rausgebracht mit dem Titel Compounded Topical Pain Creams to Treat Localized Chronic Pain, a Randomized Controlled Trial. Was der gute Mann gemacht hat, ist, er hat sich insgesamt
drei gute Kundschaft dafür.
Ja, genau.
Für chronische Schmerzen.
Ja, er hat sich insgesamt 399 Patienten zusammengesucht.
Was ist mit dem einen passiert?
Keine Ahnung, ob der einfach gezielt danach gesucht hat. Ich glaube, er hat gezielt danach gesucht, weil er hat nämlich drei Kohorten gemacht und diese Kohorten haben nämlich auch alle 133 Probanden. Wahrscheinlich wollte er einfach nur, dass es gut durch drei geht. Auf jeden Fall hatte er bei diesen Probanden, also bei den, hatte die drei Gruppen unterteilt, in einmal neuropathischen Schmerz eine Gruppe. Neuropathischer Schmerz bedeutet, der Schmerz ist nervbedingt durch letztendlich zugrunde gehende oder veränderte Nervenstrukturen, die man hat. Das ist zum Beispiel besonders ein Klassiker dafür für neuropathischen Schmerz ist eigentlich die sogenannte Post-Zoster-Neuralgie. Also sprich, wenn du Gürtelrose hattest, gibt es ja gerade bei älteren Patienten das Problem, dass auch wenn die Gürtelrose weg ist, die in diesem Gebiet, wo das war, immer mal wieder so Schmerzen oder Missempfindungen haben. Das ist der klassische neuropathische Schmerz, weil du hast letztendlich eigentlich nichts, was die Schmerzen zu dem Anlass auslösen akut, aber letztendlich nimmt der Körper trotzdem Schmerzen wahr.
Phantomschmerz quasi.
Jein, genau. Jein. Also jein, genau.
Okay. Ja, okay, lassen wir einfach jein stehen.
Genau, wir lassen es einfach mal so stehen. Dann hat er eben den nozizeptiven Schmerz genommen. Das ist der echte Schmerz, sage ich mal in Anführungszeichen, weil, sprich, wenn du dich schneidest, also wirklich Strukturen verletzt sind, also Zellen, die eben für die Schmerzwahrnehmung zuständig sind, letztendlich getriggert werden, dann hast du diesen nozizeptiven Schmerz und dann gibt es auch noch den gemischten Schmerz, zu Englisch Mixed Pain, eben in dem Fall, wo du beide Komponenten drin hast. Und diese drei Gruppen hat er nochmal sozusagen halbiert. Und die eine Hälfte hat eben eine Placebo-Creme bekommen. Deswegen habe ich auch geschrieben, Feuchtigkeitscreme gegen Schmerzen. Die andere Hälfte hat eben Creme mit Wirkstoffen bekommen. Die Cremes, deswegen, das ist auch wieder so ein bisschen ein Schwachpunkt, sage ich mal, an diesem Paper, was er da verfasst hat, weil die Gruppe, die wirklich eine Creme mit Wirkstoff bekommen hatte, hatten relativ viele unterschiedliche Wirkstoffe, sodass du sehr kleine Probandengruppen eigentlich hattest, was natürlich für die Aussagekraft wieder ein bisschen meh ist.
Ich hatte bei 400 Leuten schon gedacht, ja, okay, aber ja.
Ja, das ist, ja, so sag ich mal, wenn du eigentlich in so einer Gruppe bei über 100 bist, ist es eigentlich schon meistens okay, was die Aussagekraft geht. Je mehr, desto gut, ne?
Ist ja immer so. Mehr ist immer besser.
In dem Fall ausnahmsweise wirklich ja. Also zum Beispiel die Patienten mit den neuropathischen Schmerzen haben dann Cremes bekommen, die Ketamin, Gabapentin, Clonidin oder Lidocain enthielten. Kurz als Erklärung, Ketamin ist ein Narkotikum, was gerade in der Notfallmedizin häufig sehr gerne genommen wird, weil es, obwohl es eigentlich nur ein Narkotikum ist, sprich eigentlich eher fürs Schlafen zuständig ist, eine sehr gute schmerzlindernde Komponente hat. Gabapentin ist ein Antikonvulsivum, also ursprünglich eingesetzt gegen Epilepsie, aber geht halt, weil eben neuropathische Schmerzen nicht der klassische Schmerz ist, auch da ganz nützlich. Clonidin ist ein Sympatholytikum und das hat für mich auch nicht so hundertprozentig Sinn gemacht, um ehrlich zu sein, aber ich muss gestehen, ich habe vergessen genau nachzuschauen, ob das irgendwie eine schmerzlindernde Wirkung auch haben kann, aber so hundertprozentig Sinn hat es für mich jetzt nicht gemacht, aber gut, er hat es genutzt. Vielleicht auch nur als Zusatzstoff, weil es steht nämlich nicht drin, ob das Gemische waren oder Einzelcremes wirklich. und halt noch Lidocain, das ist einfach ein örtliches Betäubungsmittel. Dann bei den
nozizeptiven Schmerzen. Die Namen habe ich alle schon mal gehört, aber ja.
Ja, Lidocain, diese ganzen Kaine, also immer diese Endung Kain, das sind immer Lokalanästhetika. Lidocain, Xylocain, Ropivacain und was es da alles gibt mittlerweile. Kokain übrigens auch, ist das älteste.
Das habe ich mir gerade auch gedacht, ich dachte so, gehört das genau, mit in die Geier?
Genau, das Kokain ist auch die Leitsubstanz sozusagen der Kaine. Also ist nicht nur eine Droge, sondern auch ein nützliches Medikament.
Ja, aber ist das nicht die Definition von Droge, dass das quasi meistens, in den meisten Fällen tatsächlich einen medizinischen Anwalt ist? Die, weißt du, die, wie war das? Die Menge macht das Gift.
Ja, genau. Wobei, also prinzipiell würde ich dir recht geben, wobei jetzt zum Beispiel bei Crystal Meth oder so.
Ja, an das hatte ich nämlich auch gedacht. Das hat keinen. Ja,
vielleicht ist es so ein bisschen eine Ausnahme, aber prinzipiell ist es bei vielen Drogen so, dass sie entweder von Medikamenten abgeleitet sind oder selber Medikamente sind, die halt nur in einer falschen Darreichungsform oder Dosierung eben dann berauschend wirken.
Gehen wir mal von natürlichen Wirkstoffen aus.
Ja. Genau. Die nozizeptiven Schmerzpatienten haben als Salbenwirkstoffe Ketoprofen bekommen. Das ist ein nicht steroidales Antirheumatikum, so wie Ibuprofen letztendlich.
Sag doch einfach Ibuprofen.
Es heißt aber Ketoprofen.
Ja.
Dann noch als weiterer Wirkstoff Baclofen. Das ist ein Muskelrelaxanz. Cyclobenzaprin, das ist auch ein Muskelrelaxanz und auch wieder Lidocain. Und dann die mit den gemischten Schmerzen haben im Prinzip alles bekommen, plus noch Diclofenac sozusagen. Also die hatten Ketamin.
Darauf habe ich noch gewartet.
Die haben Ketamin bekommen, das hatten wir schon, Gabapentin, das hatten wir schon, Diclofenac eben noch wieder dazu, das gehört auch zu den nicht-steroidalen Antirheumatika, Baclofen, Cyclobenzaprin und Lidocain. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, danke. Die haben sich das
die diese ganzen medizinischen Fachbegriffe. Die haben sich das ganze Zeug dann regelmäßig über, ich weiß jetzt gerade, warte, muss mal gerade schauen, wie lange das war. Ich glaube, 4 Wochen oder so haben die das genutzt. Ich finde gerade nicht mehr die Stelle, aber ich meine, es wären 4 Wochen Anwendungszeitraum. Davor mussten sie einen Fragebogen ausfüllen, wo sie den Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10 angeben mussten. Und letztendlich und am Ende, also nach den 4 Wochen, den Schmerz angeben mussten, plus nach diesen nach dem Behandlungszeitraum mussten sie auch noch angeben, wie zufrieden sie waren auf einer Skala von 1 bis 5.
Schon wieder eine persönliche Skala.
Ja.
Wir haben heute sehr viele persönliche Skalen.
Tja, ist halt so. Aber gerade in der Medizin geht es ja oft darum, wie zufrieden der Patient ist, unabhängig davon, wie das Ergebnis ist.
Da beneide ich euch nicht drum.
Nee, ich uns auch nicht. Und also das waren sozusagen die beiden, also der primäre Messpunkt war einmal eben die Schmerzreduktion plus die Zufriedenheit. Und als Add-on gab es noch diesen, also in der Medizin bekannten Shortform 36 heißt der. Das ist so ein genereller Gesundheitsfragebogen, wie man sich, sage ich mal, fühlt und so weiter. Aber das war, also das ist eher uninteressant für das, worum es letztendlich geht. Weil letztendlich ist rausgekommen, überall, egal in welcher Gruppe, egal welcher Wirkstoff, gab es keine Signifikanz für den Wirkstoff. War die Placebo-Creme immer gleich gut oder nicht schlechter als letztendlich die Creme. Und das fand ich schon irgendwie ein bisschen amüsant, weil...
Du hörst mich gerade baff. Du hast mich gerade mit den ganzen medizinischen Fachbegriffen beworfen und jetzt eigentlich so... Keine Ahnung, hättest du dir auch Butter auf die da drauf schmieren können, okay?
Ja, so ungefähr. Aber also das Ganze muss man, wie gesagt, ein bisschen relativieren, weil, wie gesagt, die Kohorten waren relativ klein, dadurch, dass es relativ viele Wirkstoffe waren und auch ja, viel unterteilt war. Deswegen ist die Frage, wie da die Aussagekraft ist, steht da so ein bisschen im Raum die Frage. Und letztendlich wurde ja nur, also hast du nur 2 Messpunkte und keinen wirklichen Nachbeobachtungszeitraum.
Du weißt ja, 2 Punkte ergeben immer eine Gerade.
Ja, genau, so ungefähr.
Ja. Und das war auch, aber das war ja auch ein sehr spezifischer Schmerzfall, oder nicht? Also mit diesem...
Was genau meinst du jetzt?
Was war das, wo ich gedacht habe, das ist quasi ein Phantomschmerz, wo ich meinte, ja, jein. Das war ja jetzt auch nicht so...
Ja, es waren ja drei Gruppen, also neuropathisch, nozizeptiv und gemischter Schmerz sozusagen.
Ja, aber gut.
Und es stand aber auch nicht drin, sozusagen, was der Schmerzursprung ist. Also es standen keine Erkrankungen als Ursachen drin.
Das meinte ich halt, weil du halt nur außerhalb dieser Kategorien ja auch keine Aussage treffen kannst und nicht mal quasi...
Ja.
Was, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man Schmerz, weil Schmerz ist ja eigentlich wahrscheinlich relativ vielfältig, dass du das nicht gar nicht so eng fassen kannst. So.
Ja. Und vor allem, was ganz wichtig ist, Schmerz ist halt auch wirklich etwas rein Subjektives, muss man dazu sagen. Wenn du jetzt zwei Personen nimmst und denen, was weiß ich, an derselben Körperstelle einen Schnitt von 1 Zentimeter Länge zuführst, muss es nicht bedeuten, dass beide den gleichen Schmerz empfinden. Ja. Das ist halt generell, das ist sowieso das größte Problem eigentlich mit der Schmerzmedizin, dass das etwas hoch Subjektives und auch Emotionales ist. Also man hat da auch Untersuchungen schon mit einem MRT gemacht, da kann man dann ja auch, wenn man das sozusagen das MRT laufen lässt, während man irgendetwas am Körper manipuliert, kann man aufgrund der Durchblutungsänderungen im Gehirn ja sozusagen auch sehen, welche Hirnareale aktiv sind.
Ja.
Und bei Schmerz, da gibt es wirklich einmal im Prinzip fast über das ganze Gehirn Areale, die für die unterschiedlichsten Sachen zuständig sind, die da aktiv werden.
Ach,
also Schmerz ist super komplex, super subjektiv, aber dennoch kann man eben mit entsprechenden Medikamenten das ja reduzieren. So, wie gesagt, diese Studie hatte ein signifikantes Ergebnis, was ich sehr interessant fand und was ja auch schon immer mal wieder zu hören war, aber wie gesagt, mit gewissen Schwachpunkten. Aber daraufhin habe ich mal geschaut, ob es was mit besserer Validität gibt. Und zwar gab es im Jahr 2017 zu diesen Schmerztopika, also diesen Schmerzsalben, ein Cochrane Review. Und für Leute, die in der Medizin arbeiten, die wissen, die Cochrane Library macht die umfangreichsten und, sage ich mal, aussagekräftigsten Reviews. Und man kann im Prinzip, also in der Medizin ist es ein bisschen so, wenn ein Cochrane Review ein Ergebnis gebracht hat, dann ist das Gesetz so ungefähr. Kann man auch an diesem Beispiel, finde ich, ein bisschen nachvollziehen, weil die haben nämlich insgesamt 206 Studien mit insgesamt 30.700 Patienten angeschaut.
Das ist schon
genau. Ganz schön ordentlich. Und wenn du das dann eben... Wir analysieren das eben und mitteln das Ganze dann letztendlich, beziehungsweise werten das statistisch aus. Und die Ergebnisse da sind dann doch halt recht valide.
Ha.
Und die haben jetzt letztendlich auch so ein gemischtes Ergebnis gehabt.
Oh Gott.
Und haben, ja, es ist, in der Medizin ist es nie schwarz und weiß. Oder selten, sagen wir mal so.
Ja.
Tod ist tot. Aber das ist was anderes. Das ist
ein binärer Zustand, ja.
Genau.
Achtung, bald kommt raus, dass das nicht der Fall ist.
Ach, hör mir auf.
Ja.
Nee, die haben auf jeden Fall herausgefunden, dass bei, also die waren auch wesentlich spezifischer, was sozusagen die Erfolgsergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten angeht. Die haben nämlich herausgefunden, dass bei Zerrungen und Verstauchungen diese Salben mit den NSAR, also sprich Diclofenac, Ketoprofen und was es da sonst noch gibt, in den gesamten Studien, die eben in diesem Review eingeschlossen waren, bei 2 bis 1 von 5 Menschen eine Besserung bringt. Ist jetzt nicht super, aber...
2 von 5?
Ja, 2 bis 1 von 5.
Bis 2 bis 1?
Ja.
Also sind wir bei ein bisschen was über 20%, weil 1 und dann, ja, okay.
Ja, aber ich finde, also das war auch noch das beste Erfolgsergebnis, sage ich mal in Anführungszeichen.
Was, das war das Beste? Okay.
Ja, aber das macht ja insofern auch Sinn, weil Zerrungen und Verstauchungen, das sind ja in der Regel oberflächliche oder relativ oberflächliche Geschehen. Da macht es ja auch Sinn, dass da die Wirkstoffe noch halbwegs an den Ort des Geschehens rankommen.
Das ist richtig. Knochenbruch ist nicht so gut.
Deswegen, und ich meine, die meisten oder zumindest die bekannteste Schmerzsalbe postuliert ja auch hauptsächlich, sage ich mal, bei so Muskeln- und Bewegungsschmerzen. Deswegen passt das ja schon ungefähr. Und der Wirkstoff Diclofenac, von daher, das ist ja halbwegs stimmig, auch wenn, sage ich mal, das Behandlungsergebnis nicht das Beste ist, beziehungsweise besser sein könnte. Bei Hand- und Kniearthrosen werden dieselben Salben, also auch mit denselben Wirkstoffen, auch angewendet. Da ist aber letztendlich das Ergebnis nicht viel besser, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, warum die da, ja, wahrscheinlich, weil es eine andere Spanne ist. Also da ist es auf jeden Fall bei 5 bis 1 von 10 erfolgreich, über einen Behandlungszeitraum von 12 Wochen. Und der Schmerz wurde um mindestens die Hälfte reduziert. Also es ist,
also wenn es funktioniert, dann funktioniert es gut.
Ja, beziehungsweise das haben die wahrscheinlich einfach als in Anführungszeichen Signifikanzgrenze genommen, würde ich mal tippen.
Stimmt, das könnte also, man ja auch noch dann.
Ja, also sprich, achso, und sie hatten noch, das war jetzt in dem Paper von dem Herrn da von dem Militärkrankenhaus gar nicht als Wirkstoff mit dabei, bei dieser Post-Zoster-Neuralgie, die ich ja schon als Paradebeispiel für die neuropathischen Schmerzen gebracht hatte, gibt es noch die Möglichkeit, mit Capsaicin zu arbeiten.
Oh mein Gott. Und,
also ich meine, in diesen, die man ja kennt als diese Wärmepflaster, ja, die nicht über, über Eisenoxid arbeiten, sondern die direkt auf die Haut geklebt werden.
Das ist Capsaicin.
Genau, da ist Capsaicin drin. Und das sorgt letztendlich über die Reizung eine Mehrdurchblutung und dadurch Wärme.
Ha.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass diese Pflaster, die für diese Post-Zoster-Neuralgien genutzt werden, wesentlich höhere Konzentrationen haben. Also,
und ich kann sowieso schon nicht gut scharf essen.
Ja, also das muss, also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber das muss echt unangenehm sein. Bringt bei diesen Patienten aber einem von 12 Patienten eine Schmerzlinderung.
Das ist schon ein sehr breites Feld. Das hat schon was von Psychologie irgendwie.
Ja.
Eigentlich brauchst also, du für jeden Schmerzpatienten individuelle Behandlung. Oder was soll ich denn mitnehmen?
So ist es auch. Das ist auch das Credo im Prinzip der Schmerzmedizin, dass jeder Patient ein individuelles Schmerztherapie-Schema braucht. Ich meine, klar, also
ja,
grob kannst du immer dasselbe machen, aber die Feinabstimmung ist dann immer etwas
persönlich. Mit Ketamin kriegst du jeden Blatt.
So ungefähr. Aber was ich gut fand, dass du gesagt hast, ist letztendlich ein bisschen Psychologie. Und das war auch noch als Anekdote, hatte ich noch dazu. Es gab mal noch eine, oder es gibt viele Studien, die das letztendlich belegen. Ich habe auch keine explizite dazu rausgesucht. Aber es ist auch erwiesen, je optimistischer dein Arzt oder Apotheker ist, beziehungsweise je besser er das Mittel verkauft, desto besser wirkt es.
Oh Gott, im Sinne eines Placebos. Bei der Homöopathie, ja.
Ja, genau.
Also, beim Placebo, okay. Wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus.
Genau, aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, besser ein gutes Placebo als gar keine Hilfe. Jo. Von daher.
Hey, wenn's funktioniert, ist mir egal.
Sofern dein Arzt und du selber davon überzeugt bist, nimm so viel Schmerzsalbe, wie du möchtest.
Okay. Schmerzsalbe. Ich greife dann eher zum Ibuprofen, aber das ist ja offensichtlich auch da drin.
Ja.
Ha. Aber das war schon ein gutes Fazit, dann weiß ich, was ich mitnehmen sollte.
Genau. Ach, und ja.
Es tut mir damit leid, wenn man mich schniefen hört, aber mich hat schon die Haselnuss erwischt.
Ich finde es Wahnsinn, dass bei dir schon die Haselnuss blüht, um ehrlich zu sein.
Ja, 4.1. vollkommen normal.
Absolut.
Ja.
Gut. Ich sehe mit entzündetem Auge, dass wir schon relativ lange am Labern sind. Deswegen sollten wir, glaube ich, zügig zum Schluss kommen. Aber du hast noch irgendwas mitgebracht.
Ja, meine Twitter-Umfrage hatte ich noch.
Ja, stimmt. Schon wieder ganz vergessen.
Ich hatte ja dann zu dem aktuellen Anlass dann mal so gefragt, wie die Leute dazu stehen, für ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Mal quasi ohne jetzt irgendeinen Zahlenwert festzulegen, sondern einfach nur, sollte man das irgendwie begrenzen oder nicht? Und da haben sich tatsächlich 63% für Ja ausgesprochen.
Aha.
Und
was für eine Studienpopulation hatten wir denn?
Ich hätte gering, aber es waren schon 20 Leute. 20? 20.
Oh, ja, okay, dann das ist ja schon okay. Solange es nicht nur irgendwie 3 waren.
Nein. Und dann habe ich das mal zum Anlass genommen, weil das größte Argument, was wir immer sagen, ist so, ja, oder eins der größten, es wäre viel sicherer, wenn wir nicht so schnell fahren würden. Dann habe ich mir geguckt, stimmt das denn wirklich? Wie viel würden wir denn, also, Gut, man muss ja sagen, wenn wir ein Menschenleben dadurch retten würden, würde es sich ja quasi schon lohnen, wenn man ehrlich ist. Aber wie viel könnte man denn retten? Und da habe ich vom Statistikbundesamt die Statistik für die Unfallzahlen auf Autobahnen aus dem Jahr 2015 mal zur Rate gezogen. Und da gab es auf deutschen Autobahnen, nur für deutsche Autobahnen jetzt, 20.113 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Also nicht nur Blech, sondern da waren tatsächlich Personenschäden involviert. Und bei diesen 20.113 Verkehrsunfällen mit Personenschäden starben 414 Personen. Was ich schon einen großen Wert finde. Wir sind im globalen, da sind wir eigentlich, stehen wir gar nicht so schlecht damit da. Aber gut, 414 Personen sind erstmal 414 Personen, egal wie gut man damit dasteht oder nicht. Das könnten 414 Personen weniger sein.
Das stimmt.
Und dann habe ich mal geschaut, weil wir wissen jetzt nicht, wie die da standen. Wenn du mit 60 auf der rechten Spur gewesen bist und von einem 40-Tonner platt gefahren worden bist, dann war nicht die Geschwindigkeit das Problem, ne? Aber dann habe ich mal, nämlich, dann steht da natürlich auch drin, was die Unfallursachen waren. Und von diesen 20.113 Verkehrsunfällen mit Personenschäden sind 6.916 auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Das sind nur die, wo die Polizei das auch darauf zurückführen konnte, mit Sicherheit. Und bei diesen 6.916 Unfällen trugen 2.443 Personen schwere Verletzungen davon und 206 starben. Also von 414 Personen, die auf deutschen Autobahnen starben im Jahr 2015, waren bei 206 Toten überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Das sind ja so ziemlich fast genau 50%.
Ja, wobei sich da natürlich dann wieder die Frage aufdrängt, ist das auf Streckenabschnitten geschehen, wo, sag ich mal, unbegrenzt ist? Oder waren das einfach konsequente Raser, die auch bei 100 mit, keine Ahnung, 180 durchgeballert
sind? Das ist eine sehr gute Frage und darauf kann ich dir keine Antwort geben.
Ja.
Es ist ja auch schwierig zu sagen, halt war Problem, jemand notorischer
ja,
klar, Raser?
Naja, das kann man natürlich auch, also da müsste man natürlich dann die exakten Unfalldaten sozusagen analysieren. Aber das ist halt wirklich die Frage, wenn man eine flächendeckende Geschwindigkeitsbegrenzung machen würde, inwiefern, also beziehungsweise ob nicht die Leute, die da eh schon gerast sind oder zu schnell
dann gefahren sind, dann nicht trotzdem aufrasen.
Eben, ja. Nicht einfach sagen,
naja, ist mir wurscht. Du würdest die Hemmschwelle, die nötig ist, schon mal deutlich nach oben schieben.
Ja, klar, das stimmt.
Und wie gesagt, mein Argument immer dafür, was ich absolut nachvollziehen kann, ist halt, wenn du nur ein Menschenleben ja rettest, lohnt es sich, weil wir wissen, dass, also ich weiß nicht, brauchen wir das wirklich? Also ich hätte es viel lieber nicht, dass du halt schneller fahren darfst, weil dieses Staccato-Fahren macht halt, ist auch wirklich anstrengend, sondern wenn du halt konstant 130 fahren könntest, konstant, wäre ja schon mal viel geholfen.
Ja.
Dann würde man vor allem entspannter ans Ziel kommen. Und gerade wenn
man... Das stimmt schon absolut, dass letztendlich, ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, bei normalem Verkehr macht Schnellfahren eigentlich keinen Sinn, weil du fährst dann immer wieder Abschnitte von ein paar hundert Metern wirklich schnell,
ja,
und dann musst du eh wieder abbremsen. Und ich meine, realistisch gesehen, in einem zweispurigen Autobahnabschnitt fährst du letztendlich im Schnitt nicht schneller als, sag ich mal, 100, 120 oder so.
Weil du jetzt ja letztendlich auch immer darauf achten musst, dass einer rauszieht oder damit rechnen musst, dass einer rauszieht. Oder
ja, und weil halt häufig auch einfach Autos, die dann irgendwie einen LKW überholen oder so, die dann eben selber auch nur 100, also
ja,
der LKW dann, weiß ich, 90 fährt und die dann mit 120 oder so vorbeifährt. Ich meine, klar, ist berechtigt, dass der überholen will, aber letztendlich kannst du dann links nicht signifikant schneller fahren als mit Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, und das war
Einzige, jetzt, wo es halt wirklich einen Unterschied macht, das habe ich jetzt selber wieder gemerkt, als ich runtergefahren bin nach den Feiertagen nach München. Wenn du an einem Sonntag fährst, wo es keine LKWs auf der Straße gibt und du dann Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben hast, da kommst du schon wirklich wesentlich schneller an.
Oh, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir riesige Fässer aufmachen können, weil wir haben damit jetzt nur den Sicherheitsaspekt angesprochen. Es gibt natürlich noch bei den hohen Geschwindigkeiten natürlich noch den Klimaaspekt, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Yeah. Und es ist ja durchaus so, also die meisten Autos haben ja ihren Sweet Spot, also ihre beste spezifisch, ihren besten spezifischen Kraftstoffverbrauch, so heißt das, bei ungefähr einer Geschwindigkeit zwischen 110 und 130.
Ja, die Erfahrung
Zufall?
Habe ich auch
gemacht. Ich glaube nicht.
Ja, ich meine, nichtsdestotrotz auch bei aufgehobener Geschwindigkeit ist ja Richtgeschwindigkeit 130.
Ja, deshalb sage ich ja Zufall, ich glaube nicht. Das ist halt schon so, dass die Autos halt darauf hin und jedes km/h, was du da drüber stellst, bringt dich halt in ein schlechteres Wirkungsgrad-Kennfeld von deinem Motor, auch wenn er da noch was leisten kann. Und du verbrauchst halt überproportional mehr Kraftstoff, was letztlich ja dann auch im Luftwiderstand liegt, weil der ja quadratisch in den Fahrwiderstand mit einfließt. Also die Geschwindigkeit fließt quadratisch in den Luftwiderstand, damit in den Fahrwiderstand ein. Das heißt, dass man muss da halt schon, so kann man schon viel gewinnen, wenn man den Trade-off macht. Ja, und das LKW-Thema
ist schon das nächste. Bei der Entwicklung von dem Bugatti Veyron damals, wo sie dann gesagt haben, die Hälfte der Leistung oder die Hälfte von den 1000 PS braucht der nur für die letzten 100 km/h, also von 300 auf 400 km/h Geschwindigkeit aufgrund des Luftwiderstands.
Ja, ich würde fast schon wetten, dass es mehr ist.
Ja, wahrscheinlich, aber es hört sich einfach besser an, wenn man sagen kann, die Hälfte.
Weil dann kommt nämlich noch Luftwiderstand und der, wenn man da ein bisschen sich das genau anguckt, dann kommen gerade bei den hohen Geschwindigkeiten vor allen Dingen auch noch die Beschleunigungswiderstände im Antriebsstand. Du hast überall rotierende Massen, die sich natürlich auch dagegen wehren, noch weiter beschleunigt zu werden. Und je höher die Geschwindigkeiten halt in den rotierenden Teilen werden, desto größer wird dieser Widerstand auch. Und das ist alles eine Katastrophe. Also, eine Katastrophe. Ja. Und LKW ist nochmal ein vollkommen anderes Thema, aber da kannst du dir, glaube ich, auch ein Bart drüber fusseln, diskutieren. Aber ich glaube, bei uns zwei ist das, weil wir uns da ja anscheinend ziemlich einig sind, dass das absolut Sinn macht, ist so eine Diskussion ja auch irgendwie zweckverfehlt. Falls da ein Hörer eine andere Meinung zu hat, kann man mir oder uns gerne da mit auch uns gerne teilen, auch vor den Latz kacken quasi und dann werden wir dazu Stellung nehmen.
Ja.
Was haben wir heute gelernt? Oder du und ich?
Ich habe heute gelernt, dass es Ideen gibt, Drecke von Glasoberflächen mit einem Laser zu entfernen, was ich mir anfangs wesentlich cooler vorgestellt hatte, als letztendlich praktisch klang.
Welcome to my world.
Und es wahrscheinlich erstmal nicht am Auto in Serie gehen wird und auch den normalen Scheibenwischer nicht ersetzen wird. dass du vollautomatisiert dir deinen Kaffee jetzt zubereiten
kannst. Oh, danke, schön, dass du das gelernt hast.
Ja, das habe ich jetzt gelernt. Und zu guter Letzt natürlich, dass prinzipiell Wasser aus Glasflaschen weniger mit Mikroplastik und aus Plastik gelösten Kohlenwasserstoffen belastet
ist. Kunststoff, es heißt aber Kunststoff.
Kunststoff, Entschuldigung.
Ja, da muss ich insistieren, es tut mir leid.
Aus Kunststoffflaschen.
Ja.
Aber letztendlich sowohl in Glas als auch in Kunststoffflaschen die Konzentration an den analysierten Stoffen beziehungsweise den interessanten Stoffen irrelevant niedrig eigentlich ist.
Oh Junge, der jetzt fasst ja schon wie so ein Arzt zusammen.
Warum?
Ich weiß noch niemals, was du am Anfang der Zusammenfassung gesagt hast. Naja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es seltsam ist, dass ich so gerne Coca-Cola Light trinke. Cola Light. Light Softdrinks trinke. Und dass Oma recht hatte. Oder Mama recht hatte mit den Süßstoffen. Und dass Schmerzcremes so lala funktionieren, aber Schaden tut's auch nicht.
Genau. Ist halt nur teurer als eine Feuchtigkeitscreme.
Ja, alles kostet Geld.
Gut. Ja, dann haben wir heute mal wieder eine etwas längere Folge.
Ich
hoffe, unsere Zuhörer verzeihen es uns, aber ich finde, wir mussten so viel reden.
Ja, es ist jetzt auch das neue Jahr. Wir haben uns lange nicht gesprochen quasi.
Genau.
Aber es ist so viel passiert. Wenn du nichts dagegen hättest, hätte ich noch den humoristischen Ausklang dieser Sendung.
Ja, dann hau mal den humoristischen Ausklang raus.
Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich.
Genau, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt.
Also, Physik ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht. Philosophie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist. Und Theologie ist, wenn jemand in einem dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und ruft, Hurra, ich habe sie.
Das ist aber jetzt ja schon fast Blasphemie hier.
Es ist ein Statement.
Es ist ein Statement, ja. Und dieses Statement lassen wir auch vollkommen meinungslos, unkommentiert da stehen. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
Ja, bis denn. Ich mich auch.
Ciao.
Bis denn. Tschüss.